Hallo und willkommen. Ihr hört The Other You, den Podcast über Pop, Persönlichkeit und Stimme. Ich bin Yanda und in diesem Format treffe ich Menschen aus der Popkultur, die ich spannend finde. Und weil ich selbst Sängerin und Songwriterin bin, spreche ich mit ihnen über mein Lieblingsinstrument, die Stimme. Das ist ein ziemlich komplexes Thema, denn für mich ist eine Stimme vor allem Ausdruck einer Persönlichkeit. In meinen Gesprächen möchte ich deshalb herausfinden, was eben diese Persönlichkeit ausmacht, die ich da vor mir habe, was sie geprägt hat und warum sie eben so klingt, wie sie klingt. Es war im Oktober 2011, als ich Christian Friedl das erste Mal in einem kleinen Club als Sänger auf der Bühne erlebte. Ich weiß noch, dass ich schon damals ziemlich beeindruckt von seinen Fähigkeiten war, ohne zu ahnen, was da noch alles von ihm kommen würde. Christians Kreativität zeigt sich nämlich in vielen unterschiedlichen Formen und seine Karriere, die damals noch ziemlich am Anfang stand, hat anschließend rasant an Fahrt aufgenommen. In erster Linie, das kann man vielleicht sagen, ist er Schauspieler, denn das hat er in München studiert. Erste Theaterengagements führten ihn im Anschluss an verschiedene Häuser und schließlich auch ans Staatsschauspiel in Dresden, die Stadt, in der er bis heute lebt. Seit seinem Debüt in Michael Haneke's Oscar-nominiertem Film »Das weiße Band« steht er allerdings auch regelmäßig vor der Kamera. Für die Titelrolle in Oliver Hirschbiegels »Elsa, er hätte die Welt verändert« erhielt Christian den Metropolis-Preis und war sowohl für den deutschen als auch den europäischen Filmpreis als bester Schauspieler nominiert. Man kennt Christian außerdem als Ensemblemitglied in der vielbeachteten Fernsehserie »Babylon Berlin«. Mit Jonathan Glazer drehte er den Spielfilm »The Zone of Interest«, der seine Weltpremiere 2023 im Wettbewerb bei den Filmfestspielen in Cannes feierte und außerdem mit ganzen 2 Oscars ausgezeichnet wurde. Zuletzt war er in der 3. Staffel von »The White Lotus« zu sehen, die im Februar diesen Jahres Premiere feierte. Neben der Schauspielerei ist er außerdem Leadsänger und Komponist der Art-Pop-Band Woods of Burnham, die seit ihrer Gründung auch immer wieder interdisziplinäre Großprojekte produziert. Bislang sind 6 Alben erschienen und zahlreiche Theater- und Filmmusiken entstanden, unter anderem für Babylon Berlin oder die Theaterinszenierung von Shakespeares Hamlet am Staatsschauspiel in Dresden. Und natürlich arbeitet Christian inzwischen auch als Theaterregisseur. Ich hatte schon ziemlich lange den Wunsch, eine Folge mit Christian aufzunehmen und entsprechend auch eine Menge Fragen, als ich ihn in seiner neuen Wohnung in Dresden besuchen durfte. In dieser Folge reden wir über das Puppentheater seiner Kindheit. Wir sprechen über Stimme und Sprache im Schauspiel, über intensive Rollen und darüber, wie man es schafft, sie im Anschluss wieder loszulassen. Wir sprechen auch über Christians Hang zum Größenwahn und warum er keine Angst vor dem Scheitern hat. Herausgekommen ist ein sehr ehrliches und intensives Gespräch, aus dem ich persönlich unheimlich viel mitgenommen habe. Ich denke und ich hoffe, dass es euch beim Anhören vielleicht ähnlich ergeht. Viel Spaß! Ich freue mich richtig doll, dass es geklappt hat mit uns zweien.
Ich freue mich auch sehr.
Über ein Jahr haben wir das jetzt probiert und jetzt ist es soweit. Und der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Wir sitzen in deiner neuen Wohnung, haben den schönsten Ausblick, den man sich vorstellen kann.
Ja, ist wirklich die schönste Wohnung, in der ich je gewohnt habe.
Es ist Sommer.
Es ist Sommer, wir sitzen in kurzen Klamotten.
Sehr schön. Christian, erinnerst du dich in deinem Leben an einen Moment oder so eine Initialzündung, wo du wusstest, ich will unbedingt auf die Bühne? Ich frage immer nach, wann wusstest du, dass du Sängerin sein willst, aber du bist ja eine Bühnenperson, weil du auch Schauspieler bist. Deshalb frage ich nach Bühne.
Also ich glaube, das war schon immer so ein ganz natürlicher Drang, im Mittelpunkt zu stehen. Aber nicht, und das sage ich immer dazu, um sich zu erheben oder so. Es hat natürlich immer was Erhebendes, klar. Aber selbst wenn ich mich in der ersten Klasse auf die Schulbank gestellt habe, in einer großen Hofpause und den Leuten was vorgesungen habe oder meine Handpuppen mitgenommen habe und sich dann so eine Traube bildete, das hat mir gefallen und mir hat gefallen, wenn da eine Reaktion kommt von den Leuten. Und ich habe da überhaupt keine Ängste gehabt, noch nie. Und das war schon im im Kindergarten auch so. Da habe ich mich, man konnte mich in eine Ecke setzen und ich habe gespielt und meistens habe ich mir ein kleines Theater gebaut oder so einen Vorhang und habe dann Puppentheater gespielt. Und wenn dann jemand zugeguckt hat, fand ich es toll. Also ich kann nicht genau sagen, in welchem Alter, aber es war schon, ich würde mal sagen, von Geburt an ganz natürlich. Das war für meine Familie oft in den Urlauben auch nervig, weil ich auch sehr bestimmend sagen konnte, ihr setzt euch jetzt bitte hier hin und ich spiele euch jetzt was vor. Und sie dann das auch immer gemacht haben. Und dann merktest du aber irgendwann, wenn ich es übertrieben habe oder lange zu lange war oder es einfach auch nicht gut war, dass die dann angefangen haben zu reden und so. Aber ja, ich habe versucht, immer wenn es eine Bühne gab, hat mich das magisch angezogen.
Würdest du sagen, dass du ein ziemlich wildes Kind warst, ein lautes Kind?
Ich glaube, Leute, die mich als Kind kannten, würden schon sagen, dass das so eine wilde Mischung war aus dem niedlichen, kleinen, dünnen Kerlchen und dann aber jemand, der doch ganz schön den Mund aufmachen kann und ganz schön frech sein kann.
Und das, was du dann vorgespielt hast, waren das Sachen, die es schon gab? Also es erinnert mich so ein bisschen an mich selber, weil ich auf Familienfeiern und bei jeder sich bietenden Gelegenheit Loriot-Sketche alleine aufgeführt habe. Ah. Evelyn Hamann, die zwei Cousinen, North Coffelstone Hall und sowas.
Ach, sehr gut.
Hast du auch so Sketche aufgeführt oder hast du dir immer selber Sachen ausgedacht?
Ich habe so eine Mischung gemacht. Ich habe immer so Modern Talking oder irgendwas, was ich so gehört habe. Und dann habe ich das in einem Fantasie-Englisch gesungen und habe dann aber auch variiert. Und dann habe ich natürlich Märchen gespielt, weil ich die Märchen der Gebrüder Grimm einfach wie verschlungen habe und ich immer daran erinnere, wenn man dann immer als Kind ins Weihnachtsmärchen geht oder wir waren ganz oft im Bergtheater Thale und dann haben wir da so Open Air, gibt's immer Märchen und ich erinnere mich immer wie diese Kulisse in diesem Wald und dann war wirklich der Wolf und dann hat er seine, irgendwie hat er seine Zähne nochmal geschärft, bevor er zu Rotkäppchen und der Großmutter ging und so. Also, und dann gab es danach, gab es so einen Bastelbogen und dann habe ich das Märchen nachgespielt und ich habe, in der DDR gab es diese wunderschönen, aus Papier, diese Bastelbögen und die habe ich mit Liebe gebastelt und dann gab es auch so Theaterbastelbögen und die habe ich dann gemacht. Aber wenn ich öffentlich sozusagen, waren es entweder Märchen oder irgendwelche Popsongs.
Sehr schön. Christian, du bist und du machst so viele Sachen. Du bist Schauspieler, Regisseur, Musiker. Du bist auch Creative Director in Projekten, die du dir selber ausdenkst oder mit deiner Band. Und jüngst warst du auch Moderator, du hast den Deutschen Filmpreis moderiert.
Ja.
Alles, was du tust, ist für mein Empfinden immer von unheimlich hoher Qualität. Und du hast mich schon sehr häufig sprachlos gemacht.
Mensch. Vielen
Weil
Dank.
Ich natürlich auch das Glück habe, dass ich dich vor und auch hinter der Bühne schon erleben durfte, weil wir schon zusammen gearbeitet haben. Du hast super viele Projekte, die häufig parallel laufen oder so kurz hintereinander. Und trotz deines Pensums und auch wachsenden Erfolges, muss man ja schon so sagen, bist du trotzdem so ein unglaublich sanfter und bodenständiger und freundlicher Mensch. Und das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Wie zum Henker. Ist das möglich? Ich habe im Rahmen meiner Recherche deshalb eine Theorie entwickelt.
Oh,
und deshalb
gespannt.
Frage ich dich jetzt, kann es sein, dass du als Kind in den Zaubertrank gefallen bist?
Ich glaube, es kann schon sein, dass der Zaubertrank sozusagen die Erziehung meiner Eltern war.
Ja.
Und dass meine Eltern sehr bescheidene Menschen waren, die für ihre Aufgabe im Leben gelebt haben, die sehr fast schon zum Altruistischen gehend sich aufgeopfert haben. Also gerade auch mein Vater als Arzt. Und
der war Chirurg, ne?
Der war Chirurg und der hat wirklich für diesen Beruf gelebt. Und ich habe das mitbekommen, dass man eben nicht so ein, also man soll sich nicht als etwas Besonderes fühlen. Und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, du musst die Menschen nehmen, wie sie sind. Du kannst sie nicht verändern, das solltest du nicht tun, so. Und das ist so eine Weisheit, die mir sehr viel geholfen hat. Ich habe diese Zeiten der Höhenflüge durchaus gehabt in meiner Jugend und exzessiv auch ausgelebt, möchte ich sagen. Also ich habe wie so ein Usurpator den Jugendclub mitgeleitet im Theater der Landeshauptstadt Magdeburg und habe dort Projekte selber gemacht, habe mich da wie so ein kleiner Intendant dieses Jugendclubs aufgeführt. Und da sind so, das war, du hast gemerkt, dass die Menschen oder die Jugendlichen, die dann mitgemacht haben, zwischen Faszination, aber auch, wo sie manchmal auch Angst hatten vor mir, weil ich so, und da merkte man so, als Jugendlicher weißt du ja nicht, wie du mit Macht umgehst oder was Macht bedeutet. Und dass da Menschen auch mal wegen dir geweint haben oder verzweifelt waren, das hat mich dann irgendwann so geschockt, weil ich das gar nicht, das war gar nicht meine Intention oder so. Und dann, das hat dann irgendwann dazu geführt durch die Schauspielschule, dass ich wirklich ganz stark auf den Boden gekommen bin und auch gemerkt habe, dass das überhaupt viel besser ist, nicht nur für das eigene Wohlempfinden, sondern auch für jegliche Form von Zusammenarbeit, gerade mit Menschen, die du nicht kennst und gerade mit Menschen, die eben anders sind. Und es ist ja toll, dass Menschen anders sind. Und das zu wissen und zu kapieren führt dazu, dass es mir wahnsinnig wichtig ist, mich nicht zu wichtig zu nehmen und immer die Realität und die Bodennähe zu suchen.
Aber das ist ein schönes Bild, dass das ein Zaubertrank war.
Von ja, das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja.
Jetzt möchte ich dich fragen, welche Musik in deinem Elternhaus lief. Und dazu muss ich dir eine Geschichte erzählen, weil ich gestern einen Podcast gehört habe, wo du erzählt hast, was du in deiner Jugend für Musik gehört hast. Und just in dem Moment kommt ein Auto vorbeigefahren mit einem Schriftzug auf der Motorhaube und da steht drauf Roxette.
Ach, Wahnsinn, wirklich?
Ja, und ich sag mal so, die Roxette-Motorhaubenbeschriftung, die ist selten geworden.
Sehr selten geworden.
Das war,
also das ist, finde ich, aber jetzt wirklich, das ist ein Zeichen.
Ja, ich glaube auch, das ist schicksalhaft. Aber ich will eigentlich noch ein Stück weiter zurückgehen. Was für Musik haben deine Eltern zu Hause gehört?
Ja, das ist also, mein Vater war der Popmusik nicht abgeneigt, sage ich mal so. Er saß auch oft, hat sich zum Beispiel, als MTV dann aufkam und so, hat mein Vater auch oft MTV geguckt und so. Und er war auch ein leidenschaftlicher Tänzer.
Aber zu DDR-Zeiten noch? Was
zu DDR-Zeiten habe ich meinem Vater musikmäßig nie wirklich wahrgenommen. Mhm. So, also ich glaube, meine Mutter eher, die vorrangig ein Theaterabo hatte und Operetten und melodische, romantische Opern mochte, so. Und zum Beispiel wurde ich mal mitten in der Nacht, oder ich war schon im Bett, und dann kam ein Konzert von Karel Gott im Fernsehen. Und dann haben meine Eltern mich geweckt und dann durfte ich Karel Gott gucken, das Konzert. Und dann hatten wir so einen alten DDR-Sessel, der so wie Klaviertasten hatte. Und dann habe ich mich immer da reingesessen und habe dann so getan, als ob ich jetzt Klavier spiele während des Konzertes. Ich fand die Musik jetzt so mäßig, sag ich mal so. Aber ich glaube, dass meiner Mama dem Schlager dann in späteren Jahren nicht so abgeneigt war. Und ich versucht habe immer, den Musikgeschmack noch mal ein bisschen zu retten. Und
es gibt ja auch solchen und solchen Schlager.
Solche und solchen, absolut.
Aber du meinst nicht die schönen alten Schlager?
Ja, ich glaube, so, sie hat dann auch so leichte Kost eher. Ja. Aber sie mochte vor allen Dingen Zigeunermusik. Und das darf man jetzt nicht mal so sagen. Also das war früher so das Genre Musik von Sintis und Romas. Also traditionelle Musik aus anderen Ländern, die folkloristische Anteile haben, um es mal so zu sagen. Und ich sag nur deswegen diesen Begriff, weil es gibt einen Film, und das war ihr absoluter Lieblingsfilm. Und der Film heißt Ein Zigeunerlager zieht in die Welt oder so ähnlich. Und es war ein Film mit ganz viel Musik. Und diese Musik, das war ihr Lieblings-Soundtrack. Und ich weiß, dass das, habe ich so mitbekommen, ist etwas, was sie sehr geliebt hat. Und wir haben dann einmal auch den Film Frida geguckt. Und da gab es auch so spanische Folklore. Und das fand sie ganz, ganz toll.
Mhm, okay.
Also vielleicht auch so ein Fernweh gewesen, was diese Musik auch, oder auch ein bisschen so dieses Reisen weg sein, in die Welt gehen, so ein Freiheitsgefühl, was diese Musik ausdrückt oder auch diese Melancholie, die da mitschwingt. Diese Mischung, glaube ich, das mochte meine Mutter sehr.
Deine erste Platte war, wie gesagt, Roxette.
Look Sharp.
Was kam noch dazwischen, bis du dann bei Radiohead gelandet bist?
Du siehst ja hier jetzt meine CD-Sammlung, meine Plattensammlung. Und
Kid A sehe ich auf jeden Fall.
Jetzt die ganzen Radiohead-Sachen natürlich, aber vor allen Dingen ist dort die komplette Diskografie von Tori Amos zu finden, die sozusagen wie so ein Schritt war von Roxette über Singer-Songwriter, Piano-Pop mit experimentellen Elementen. Und Tori Amos war sozusagen eigentlich auch wie so ein Türöffner. Dann kam relativ schnell Depeche Mode, Goldfrapp dazu, vor allen Dingen Bands, die auch immer wieder den Willen hatten, entgegen den Wünschen ihrer Fans, sich neu zu erfinden. Und dann kam eigentlich relativ schnell Radiohead. Und ich muss dazu sagen, ich habe mit meinem besten Freund Dennis immer Musik gemacht. Dort oben siehst du die Diskografie, die ich aus, das kann man sie alles nicht mehr anhören, aber das sind die ganzen Kassetten, die wir gemacht haben und aufgenommen haben. Und da war, also Dennis war immer großer Fan von Gitarren, Heavy-Musik, Bon Jovi, Guns N' Roses oder auch so theatrale Musik, die theatralische Musik mit vier Gitarren wie Dream Theater oder sowas, die so ganze kleine Gitarrensinfonien komponieren.
Langhaarige
Leute. und das hat so, ich mochte dann zum Beispiel eine Zeit lang auch Faith No More sehr gerne und finde auch Mike Patton zum Beispiel einen außergewöhnlichen Sänger, der mich sehr inspiriert hat. Und so war der Weg sozusagen über Gitarrenmusik dann irgendwann auch in dieser Mischung aus Gitarren und Elektromusik, wie bei Radiohead, bei OK Computer. Und dann war ich ihnen verfallen.
Dann warst du ihnen verfallen. Du hast ja auch Geschwister, ne?
Genau, meine Schwester.
Ist die älter oder jünger als du?
Die ist älter als ich.
Hat die dich irgendwie musikalisch beeinflusst? Weil oft ist es ja so, dass man sich an den großen Geschwistern auch musikalisch orientiert. Meine Schwester war Fan von New Kids on the Block. War ich auch Fan von New Kids on the Block.
Das war interessant, dass es gab mit meinem damaligen Schulfreund, der war New Kids on the Block Fan und ich war Roxette Fan. Und ich war, und fast alle waren New Kids on the Block Fan. Ja. Und ich habe mich oft mit ihm gestritten, was jetzt die bessere Musik ist. So, ich bin froh, dass ich nicht New Kids on the Block Fan war. Nein, nichts ja, gegen Roxette. New Kids on the Block. Ich meine, die haben ja auch coole Hanging Tough und was weiß ich, weil das sind ja irgendwie auch ganz coole Hits.
Ja, aber die sind schon vergessen.
Ja, also, B-52s so. Und U2 muss ich noch dazu sagen, ja. Weil meine Schwester hatte nämlich Poster von Depeche Mode und U2 in ihrem Zimmer hängen. Und dann, ich konnte mit den Bands erst nicht so anfangen. Meine Schwester ist dann irgendwann auch in die Guns N' Roses Richtung gegangen und auch in Bon Jovi und so ein bisschen die Gitarrenmusik. Und ich konnte damit aber immer nicht so viel anfangen. Und später habe ich dann auch entdeckt, wie toll U2 sind. Und ja, und Depeche Mode liebe ich total.
Hast du in deiner Kindheit und Jugend jemals Gesangs- oder Instrumentalunterricht gehabt?
Es gab eine Band, eine Beatles-Coverband oder, also ich muss ein bisschen zurückgehen. Es gab eine Musical-Sängerin im Theater, die auch bei der Rocky Horror Show mitgespielt hat, wo ich Statist war. Und ich wusste, dass sie in der Musikhochschule Jazz- und Popgesang macht. Und ich wusste, dass man da mit einer Band singen kann. Und dann bin ich da mal hingegangen für ein Jahr und durfte dann eben auch mitsingen. Und dann haben wir so Programme gemacht. Einmal so die besten Hits der 70er. Dann haben wir einmal gemacht Beatles. Und da gibt's auch noch ein Video von, wie wir vom Karstadt in Magdeburg auf der Bühne unser Beatles-Programm zeigen. Also hat die Musikhochschule sich dann vorgestellt. Und das fand ich eben total cool. Also ich bin da eigentlich hingegangen, gar nicht so sehr um den Gesangsunterricht, sondern eher um mit einer Band Musik machen zu können oder mit einer Band zu singen. So, und das fand ich total cool. Und dann habe ich in der Schauspielschule, da hatte ich dann wirklich einen Gesangsunterricht, klassischen Gesangsunterricht, Operngesang.
Ah, okay. Aber du hast nie Klavier richtig gelernt, sondern dir das eigentlich
Klavier habe ich mir selber beigebracht.
Das ist eine Frechheit, Christian, sag ich dir, wie es ist.
Aber gut, ich kann jetzt kein Klavierkonzert machen und also ich kann nur gefühlig.
Das fehlt gerade noch, dass du jetzt noch ein Klavierkonzert machst, ganz ehrlich.
Aber ich sag mal so, für meine Zwecke reicht's. Und manchmal wünsche ich mir, das Klavier war auch das Instrument, was durch Tori Amos natürlich inspiriert, was ich unbedingt lernen wollte. Und meine Eltern haben mir dann relativ schnell ein Keyboard geschenkt. Und dann gab es jedes Jahr immer die größere Version des nächsten Keyboards so. Mhm. Und das war natürlich total toll.
Du musst ungefähr 22 Jahre alt gewesen sein, als du in München dein Schauspielstudium begonnen hast. Mein internes Rechercheteam Yanda Investigativ hat herausgefunden, dass es sich um einen blond gesträhnten, solariumgebräunten Christian handelte, der von Magdeburg nach München kam.
Ja. Und jeder konnte in 100 Meter Entfernung sehen, dass dieser Junge aus dem Osten kam.
Sehr schön. Was hat dich denn so rückblickend, du hast vorhin schon so ein bisschen über Bodenständigkeit gesprochen, was hat dich denn in deiner Ausbildung besonders herausgefordert?
Ich fand die Ausbildung großartig zu merken, wie wichtig das Ensemble ist, die Gruppe und die Gemeinschaft. Und ich fand wichtig in der Ausbildung oder was ich gut fand, auch zu mir zu finden. Also die Falkenberg-Schule ist eine tolle Schauspielschule, die damals, ich denke, sie werden es heute immer noch machen, aber die nicht nur Handwerk weitergegeben haben oder gelehrt haben, sondern auch vor allen Dingen dir die Zeit gegeben haben, zu dir selbst zu finden, was dich ausmacht. Denn aus deinem eigenen Kosmos verbindest du ja die Figuren und dich selber besser kennenzulernen und die Zeit zu haben, dich durch verschiedene Rollen, durch verschiedene Aufgaben, mal passt es nicht, zu dir selbst zu finden, das war, glaube ich, für mich die größte Herausforderung oder lehrreich. Das war am lehrreichsten, sage ich mal so, in dieser Zeit. Wir waren auch ein sehr starker Klassenverband. Da sieht man auch, dass ich mit einigen noch sehr eng befreundet bin und teilweise mit anderen, wenn man sich wieder trifft, sofort. Also das ist etwas, das war eine ganz intensive Zeit. Mhm. Mein Vater ist ja in der Zeit gestorben, als ich in der zweiten Klasse sozusagen war. Und auch das war unglaublich, wie dieser Verband, also wie diese Gruppe von Schülern mir Halt gegeben hat und wie mir die Schauspielschule Halt gegeben hat. Und ich weiß noch, wie mein Direktor auch damals am Telefon sagte, es ist Zeit, dass du zurückkommst, so. Vergrab dich da nicht, so. Du musst. Und es war auch richtig, so. Weil man ist in so einem schweren Verlust, denkst du erstmal so, was soll das eigentlich alles?
So eine Katharsis, ne? In der man sich irgendwie befindet.
Ja, das ist wirklich interessant. Zeit und Raum lösen sich auf und du weißt überhaupt nicht. Und das war schon toll, da wieder anzukommen. Und ich weiß noch, dass ich da nach dem Tod meines Vaters ein absurdes Theaterstück geprobt habe, wo es wirklich absurde Momente gibt. Ich habe da so einen Jäger gespielt, der irgendwie imaginäre Tiere jagt. Oder ich habe so einen Spanner gespielt, der von einem Hund gebissen wird und so. Also wirklich sehr absurde. Und das war aber irgendwie gut, sozusagen, dem zu entfliehen, aber auch zu merken, dass du in der Gemeinschaft aufgehoben bist. Also dieses Soziale, das wurde da in der Schauspielschulzeit extrem gelehrt. Und das hat dich auch bodenständig gemacht, weil du merkst, du bist nur so gut wie dein Gegenüber. Wenn alle gut sind oder alle gut dabei sind oder ambitioniert sein können oder wie auch immer wachsen können, dann kannst auch du wachsen.
An Kunsthochschulen begegnet einem ja auch oft Konkurrenz. Mhm. Also es liegt ja ein bisschen in der Natur der Sache und der Vergleich. Das klingt so, als ob das nicht so eine Rolle gespielt hätte.
Also ich habe da relativ schnell gemerkt, dass das Quatsch ist, sich zu vergleichen. Es passiert einem immer wieder und klar hat man Träume und Wünsche und dann denkt man, ach, jetzt hat die plötzlich
den
jetzt,
Job.
Jetzt darf die den Traum träumen oder der oder wie auch immer. Aber es bringt nichts, weil jeder ist einzigartig. Mhm. So. Und das ist was Tolles. Also wenn ich Hamlet spiele, ist das was völlig anderes, als wenn XY Hamlet spielen. Und das ist das Tolle daran. Also weil es ist die gleiche Rolle und trotzdem ist es immer wieder anders. Und das zu merken und auch zu merken, dass nicht der Weg, den jemand geht, auch unbedingt deiner sein muss. Auch wenn du es toll findest, wenn du diesen Weg gehen würdest, das zu begreifen ist also unglaublich hilfreich, weil als dann zum Beispiel die Intendantenvorsprechen kamen und dann wer geht wohin und so weiter, das war auch eine harte Zeit und das ist manchen leichter gefallen und manchen nicht so leicht. Und bei mir, ich weiß, ich wusste schon immer, wenn es jetzt nicht klappt mit Schauspieler, ich bin frei, dann mache ich halt Musik oder dann mir wird schon was einfallen. Also ich deswegen mache ich mir auch keine. Da kommt der Zaubertrank ins Spiel. Ich mache mir auch nicht so wirkliche Zukunftssorgen oder. Mhm. Und manche sind manchmal besorgter als ich und sagen, na ja, aber ob das jetzt so weiterläuft und so. Und irgendwie gibt es bei mir immer die Möglichkeit, flexibel zu bleiben. Mhm. So. Oder ich möchte es jedenfalls auch so.
Wie verlief denn im Rahmen deines Studiums deine stimmliche Ausbildung? Du hast mal in einem Interview gesagt, dass deine Sprecherzieherin deine Stimme immer so ein bisschen tiefer anlegen wollte.
Ja. Und wenn sie das jetzt hört, wird sie wahrscheinlich sagen, ha, ich höre schon wieder, jetzt spricht er wieder etwas höher als eigentlich seine Stimme. Es ist wirklich interessant, dass dir in der Schauspielschule nicht nur dein Heimatdialekt erstmal versucht wird auszutreiben oder dass man eben Hochdeutsch spricht. Jetzt gerade eben kam so das SCHCH, das war nämlich meine große Schwäche.
Ja. Zu mir hat man immer gesagt im Studium, eine Bühnensprache entwickeln. Das fand ich eigentlich ganz gut, dass man so sagt, dass du so wie so einen Hebel hast, dass du es ausschalten kannst, wenn du sozusagen auf die Bühne gehst, damit das nicht ablenkt von dem, was du eigentlich sagen willst.
Absolut. Aber wir leben jetzt in einer Zeit, wo deine natürliche Sprache, wie du gewachsen bist und die Sprache, die sich mit dir verbindet, die Stimme, die sich mit dir verbindet, weil in der Stimme sammelt sich ja alles, was dich ausmacht. Und selbst wenn ich jetzt so leicht und etwas hauchig spreche und etwas zurückgenommener, weil ich jetzt gerade auch überlege, was ich dann als nächstes so formulieren werde, das ist alles so etwas, was deine Stimme ausmacht. Und ich glaube, dass die Leute auch gerade bei Bühnenstücken, das hat sich auch gewandelt. Es gibt nicht mehr die typische Bühnensprache. Das vermissen einige auch. Und ich kann das auch verstehen, weil wenn du ältere Sprecher und Sprecherinnen, Schauspieler und Schauspielerinnen hörst, dann merkst du auch, wie die mit Sprache umgehen können und wie scharf gedacht und gut gesetzt Sprache ist und wie du einfach alles verstehst. So. Und manchmal kommt es dir aber auch ein bisschen unnatürlich vor. Kann passieren. Und meine Sprecherzieherin hat aber sehr versucht, erstmal zu unserer Sprache zu finden. Und das ist immer so ein bisschen ambivalent, weil was sie hört, muss ja nicht unbedingt das sein, was auch wirklich ich bin oder was mich ausmacht.
Ja, sie hatte eine Vision für dich, aber du warst natürlich auch noch wahnsinnig jung.
Und natürlich, ihre Vision ist richtig gewesen, weil mit ihrer Vision spreche ich so, dass ich nicht so schnell heiser werde.
Okay.
Und wenn ich jetzt aber einfach so weitermachen würde, also sie hat ja versucht, das Handwerkliche auch mit reinzubringen, dass du eben auch einen 3-Stunden-Abend in unterschiedlichen Emotionszuständen durchstehen kannst. Mhm. Und das fand ich eine ganz spannende, tolle Arbeit. Sie war auch wirklich eine fantastische Sprecherzieherin. Und
du hast dann Texte mit ihr gearbeitet?
Wir haben Texte gearbeitet und ich weiß noch, das erste war so eine kleine Geschichte, so auch so ein kleines Märchen. Und das war aber noch sehr, also ich merkte, wenn ich mich zurückerinnere, waren alle sehr bemüht, deutlich zu sprechen. Und wenn ich heute noch so junge SchauspielschülerInnen treffe und zuhöre, dann merke ich noch diese Bemühung und wie sehr dann irgendwann mit dem Handwerk sich das wieder mischen muss mit deiner Persönlichkeit und du nicht, weil es gibt ja auch manche, die dann den Weg gehen zu Synchronen oder zu Hörbüchern. Es gibt ja auch wirklich vielfältige Arten, als Schauspieler, Schauspielerin zu arbeiten. Und das finde ich auch so total toll, weil manchmal merken die Leute, die Bühne ist nichts für mich, aber die Sprache ist etwas für mich. Und das finde ich, das zu erkennen, ist Gold wert, sozusagen. Und sie hat uns dahin gebracht, gut zu sprechen, weniger heiser zu sein. Und ich habe auch in meinem Erstengagement, noch in den ersten beiden Jahren, mich noch immer sehr gut eingesprochen. Und das, muss ich leider zugeben, ist immer mehr verschlammt worden. Das ist wie wenn du eine Führerscheinprüfung machst und immer noch an jedem Stoppschild anhältst oder an jedem grünen Pfeil, der nicht leuchtet, anhältst und dann erst rumfährst und dann irgendwann merkst, wenn die Routine kommt und niemand zu sehen ist auf der Straße, dann langsamer wirst, aber dann trotzdem weiterfährst, sozusagen.
Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn man einmal so eine Grundfitness hat, die ja sozusagen als Grundstein im Studium entsteht, also du wirst ja auch eine richtige Stimmbildnerin gehabt haben, mit der du auch Musiksachen gearbeitet hast, oder?
Ich hatte einen Gesangslehrer, ganz tollen Gesangslehrer, mit dem ich immer noch befreundet bin, der auch aus dem Osten kam, aber in den Westen dann geflohen ist noch zu DDR-Zeiten und Opernsänger war und dann aber relativ schnell an die Schauspielschule kam und wirklich ein fantastischer Gesangslehrer war in Kombination mit einem ganz fantastischen Pianisten. Die haben immer in der Kombi gearbeitet. Und ihm war wichtig, eine klassische Ausbildung, Stimmtraining zu machen und trotzdem uns unsere Musik singen zu lassen. Mhm. Weil er sagte, wenn du diese klassische Ausbildung verinnerlicht hast oder ein gutes Gerüst hast, kannst du eigentlich alles singen. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, dass da wirklich was dran ist. Ja, und der war schon sehr, sehr, sehr prägend in der Ausbildung.
Ich glaube, dass man das, was man im Studium lernt oder in so einer richtigen fundierten Stimmbildungsausbildung, nämlich dass die gerade die sozusagen inliegende Mundmuskulatur einfach mehr arbeiten muss. Also im Fachjargon nennt man es das Ansatzrohr.
Mhm. Ja, das hat sie auch immer oft genannt.
Genau, und das verliert man irgendwie nicht. Mhm. Also selbst wenn du jetzt eher sloppy sprichst oder sächsisch redest, ist es trotzdem immer noch sehr gut verständlich, weil es einfach diese Maulfaulheit nicht gibt. Und mich persönlich macht das sehr glücklich. Ich habe vor Jahren mal ein Konzert gesehen, hier auch in Dresden in der Groove Station, haben zwei Acts gespielt, nämlich also eine regionale Hip-Hop-Rap-Crew und Captain Peng. Mhm. Und der Sound war nicht super gut an dem Abend. Und diese Vorband, ich habe einfach nichts verstanden. Mhm. Und ich bin ein super textaffiner Mensch. Mhm. Und dann kam Robert Quistek auf die Bühne mit seiner Band und ich habe jede Silbe verstanden. Und ich habe dann später darüber nachgedacht und dachte, ja klar, der ist halt ausgebildeter Schauspieler.
Ja.
Und deshalb verstehe ich den so gut.
Ja.
Also der hat einfach keine Mühe auch damit. Ne?
Ja. Ja.
Geht ja manchmal auch, wie du es vorhin schon gesagt hast, so ein bisschen so ein Manierismus kommt ja dazu, aber es ist eben, es gibt so eine grundsätzliche Fertigkeiten, wenn die einmal drin sind.
Und man staunt, was die Stimme alles leisten kann.
Ja.
Und wenn du wieder im Training bist, wie viel du noch mehr leisten kannst.
Ja.
Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel lange kein Theater spiele und so eine anstrengende Vorstellung habe, die alles von meiner Stimme und meinem Körper abverlangt, dann bin ich meistens danach heiser.
Mhm.
Und sollte ich noch eine Doppelvorstellung haben, ist die zweite Vorstellung die Stimme viel besser, obwohl ich heiser aus der ersten Vorstellung gegangen bin. Und das ist wirklich ein Wunderwerk. Und da merkt man aber auch, dass es wichtig ist, dass eigentlich notwendig ist, das immer wieder zu trainieren oder nicht
so schleifen zu lassen.
Nicht so schleifen zu lassen, ja. Und da bin ich ein bisschen, muss ich aufpassen, denn das ist ja, wie auch bei dir, unser wichtigstes Instrument.
Ja, und das verändert sich ja auch im Laufe unseres Lebens. Also es bleibt ja nicht immer alles gleich, sondern auch der Hormonhaushalt verändert sich mit den Jahren, Christian.
Was?
Und
nein, bitte nicht.
Und dann wird es ja auch nochmal anders.
Bei so Sängern wie Robert Smith oder Dave Gahan, da staune ich immer wieder, dass man immer noch hört, also diese Stimmen wirken manchmal noch so jung, interessanterweise. Ne? Obwohl man schon natürlich weiß, dass sich da gewisse Farben dazugemischt haben, aber man erkennt sie. Extrem.
Also es ist überhaupt kein Nachteil. Altern ist überhaupt gar kein Nachteil.
Nee.
Weil das, was du an stimmlichen Fähigkeiten nicht mehr besitzt, also das, ich meine, natürlich kann eine 21-jährige Aretha Franklin mit 70 nicht mehr das Gleiche machen. Das ist einfach nicht möglich, ne?
Ja.
Hat so einen extremen Leistungssport stimmlich gemacht. Aber das, was eben dazukommt und was man wirklich nicht unterschätzen darf, ist Persönlichkeit.
Ja.
Und das ist eben auch hörbar in unserem Instrument.
Ja.
Und das ist, also ich glaube, viel mehr Leute kennen die gealterte Stimme von Sting als den ganz jungen The Police Sting zum Beispiel, ne?
Ja.
Der einfach anders klang auch noch.
Ja, ja.
Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
Absolut, absolut.
Ich bin ja ein absoluter Laie auf dem Gebiet, aber ich habe ein bisschen recherchiert und festgestellt, es gibt verschiedene Schauspieltechniken. Ich habe was gelesen von Stanislavski-Methode und was einem wahrscheinlich noch am ehesten geläufig ist, ist dieses Method Acting von Lee Strasberg. Gibt es eine spezifische Methode, die du gelernt hast im Studium oder die dir besonders zusagt?
Wir hatten keine spezielle Methode. Wir hatten verschiedene Dozenten mit verschiedenen Ansätzen. Es gab einen Dozent, der hat immer Szenen extrem lang, dass der Erfahrungswert wichtiger ist als das Arbeiten an den Figuren oder der Szene, dass du selbst die Erfahrung machst. Das war manchmal sehr anstrengend anzuschauen. Beim selber Spielen aber eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und das geht so ein bisschen in die Richtung des Method Actings. Obwohl Method Acting habe ich jetzt auch gelernt, ist eigentlich etwas, was viel mehr ist, als nur im Moment des Echtseins zu suchen. Oder das, also bei Daniel Day-Lewis zum Beispiel, der monatelang nur in dem Rollenname angesprochen werden möchte, der wirklich so lebt wie die Rolle und wirklich auch glaubt in dem Moment, also der sich einfach da reinkniet. Ich glaube, bei mir ist es wirklich so, dass ich irgendwann gemerkt habe, das Spielen an sich und das Verwandeln ist das, was mich interessiert. So, aber du merkst, gut zu spielen, das reicht manchmal nicht. Also du musst es verbinden mit deinen Emotionen und du musst auch dich so weit öffnen. Ich glaube, das ist eine Mischung aus sämtlichen Methoden. Ich bin auch kein so großer Fan, wie im Leben auch nicht, von irgendwelchen, wo man sagt, so, ich muss jetzt nach dieser Methode arbeiten oder sowas. Das kann manchmal hilfreich sein, um Selbsterfahrungen zu machen, aber ich glaube, die Neugierde, die kindliche Neugierde, das ist, glaube ich, meine Methode, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Mhm. Oder so sage, ist vielleicht auch ein bisschen blöd, aber und da fließen bestimmt verschiedene Methodiken ein, so. Es ist nicht so, dass mich das nicht interessiert, diese Methoden und Ansätze. Aber ich merke, ich glaube, jeder Mensch, der eben so, und wir sind ja alle so unterschiedlich. Und wer weiß, ob die Methode da fruchtet oder sowas. Oder ob man sich nicht aufs falsche Pferd setzt, wenn man sagt, ich muss unbedingt das, weil ich denke, das ist richtig. Und dann merkt man nicht, dass vielleicht das nicht der Weg ist des besten Ausdrucks.
Du hast ja gerade die dritte Staffel, also es ist ja gerade die dritte Staffel The White Lotus rausgekommen, in der du mitspielst, was ja eine große internationale Produktion ist, ja, mit einem großen Cast, sehr aufwendig gefilmt in Thailand. Und ich glaube, die allermeisten SchauspielerInnen in der Serie sind ja AmerikanerInnen, oder?
Ja.
Ist dir da technisch was aufgefallen oder war das interessant für dich, die spielen zu sehen?
Ja, das war sehr interessant. Und es ist vor allen Dingen interessant, wie deine Stimmfarbe sich ändert, wenn du eine andere Sprache sprichst.
Ja, man ist eigentlich ein anderer Mensch ein bisschen. Ne?
Es ist wirklich interessant, also wirklich toll. Und es hat unglaublich Spaß gemacht. Ich drehe nächste Woche in Polen wieder auf Englisch und bin sehr gespannt, wie sich das anfühlt. Und ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass die Amerikaner, da gab es so ein paar Method-Actor oder besser gesagt, die ich so dort verorten würde, weil du manchmal den Weg zur Figur nicht wirklich, also du hast das Spiel gar nicht gemerkt. Das war faszinierend. Also
die haben nicht umgeschaltet sozusagen.
Die haben nicht umgeschaltet. Okay. So, die waren einfach in dem Moment. Und du hast manchmal auch gemerkt, im Nachhinein war ich mir wirklich dann unsicher, haben die auch im Privaten gespielt? Die Parker Posey zum Beispiel, die hat ja da so verschiedene Tabletten in der Serie.
Welche Rolle spielt die?
Die spielt die Mutter.
Ach ja,
die so in ihrem seltsamen Slang spricht, wo ich manchmal auch so dachte, ist das nicht ein bisschen drüber? Und wenn man dann aber sich die Serie anguckt, ist das auch eine ganz, eigentlich wiederum eine ganz kluge, tolle Art, die Rolle anzulegen. Und ich hatte einmal unglaubliche Rückenschmerzen und dann kam Parker zu mir und dann hat sie mich so verarztet mit verschiedenen Pillen. Und da dachte ich, macht sie das immer so oder ist das jetzt, weil diese Figur sozusagen auch diese Pillen hat.
Das ist die Frau, die so opiatabhängig ist?
Genau.
Und dieser zerrütteten Ehe und
mit der Ehe und den Kindern, die da interessante Ausflüge haben und so.
Ja.
Und das war wirklich interessant, also das zu beobachten so. Ich hatte ja die meiste Zeit mit den drei wunderbaren Frauen zu tun, die da als Freundinnen kamen und dann gemerkt haben,
das Dreiergespann,
wie komplex doch so eine Freundschaft sein kann.
Ja.
Und ich bin ja auch ehrlich gesagt großer Fan von Carrie Coon, die ja schon bei Leftovers mitgespielt hat und bei Fargo und die ich einfach eine fantastische Schauspielerin finde und die auch da wieder zeigt, wie großartig sie ist. Aber ich finde auch, wie sie spielen, das war schon spannend und das liegt aber auch daran, dass der Mike White, der Autor und Regisseur der Serie, nachdem er die Leute kennenlernt, die besetzt wurden, die Rollen nochmal anpasst.
Mhm.
Und somit
okay,
eigentlich auch mit dem spielt, was du von Hause aus auch mitbringst, auch wenn die Figur natürlich eine andere Geschichte hat. So, aber das fand ich ganz, ganz spannend.
Und dann fällt es sozusagen auch leichter, den Schalter umzulegen.
Absolut, ja.
Jetzt ist, wir haben es ja schon besprochen, Stimme ein ganz entscheidender Baustein im Schauspiel. Und ich habe jetzt in meiner Beschäftigung mit dir festgestellt, dass das ja was ist, womit super unterschiedlich umgegangen wird. Es gibt SchauspielerInnen, bei denen man in ihrem Spiel nicht nur so eine körperliche, sondern auch eine stimmliche Transformation beobachtet. Als Beispiele sind mir aufgefallen Christian Bale, Meryl Streep ist auch so eine Schauspielerin, die viel mit Stimme macht.
Ja.
Heath Ledger in seiner Darstellung vom Joker in Batman, was natürlich auch eine fiktionale Comicfigur ist, aber dennoch.
Ja.
Im deutschsprachigen Raum sind mir Lars Eidinger eingefallen und Anke Engelke, die experimentiert ja viel auch durch ihre Comedy-Geschichten mit Dialekten und Stimme und so. Aber bei ihr beobachtet man wirklich, wenn sie in eine Rolle geht und was annimmt.
Ja.
Bei deinen Figuren ist es anders. Also ich habe das Gefühl, du veränderst Ausdruck und Akzentuierung, aber eigentlich nicht wirklich dein Timbre. Und du hast mal gesagt, die Rolle kriecht in mein Unterbewusstsein und ich nehme eine Haltung ein. Und den Eindruck habe ich auch bei dir, dass es eher eine Haltung ist. Und jetzt ist meine Frage, ist es eine bewusste Entscheidung von dir, die du vielleicht auch schon mal vor einem Regisseur verteidigen musstest?
Das ist eine tolle Frage, weil das ist keine bewusste Entscheidung, weil ich immer denke, ich verändere, ich habe Lust, mich zu verändern und es macht was mit mir, es verändert auch etwas. Und trotzdem habe ich immer, egal was ich spiele, den Anspruch, den Menschen dahinter sichtbar zu machen. Und ich glaube, dass das vielleicht der Grund ist, warum es immer auch bei mir dann irgendwie andockt, egal was ich spiele und dadurch in meinem Timbre bleibt, weil ich das Gefühl habe, wenn ich mir selber zuhöre, muss ich es mir glauben.
Ja.
Und ich habe so ein vielleicht, ich will nicht sagen Schiss, aber es gibt im Theater ganz oft auch SpielerInnen, die so anfangen, einen Manierismus zu entwickeln, ja, und die Stimme so zu verändern, so auf so eine Bühnensprache und so.
Das kann ja total schief gehen auch tatsächlich.
Ja, und ich kann dem manchmal nicht so zuhören. Ich habe da große Probleme. Ich habe auch, wenn ich als Regisseur arbeite mit einem Ensemble, ist das Erste, woran ich arbeite, bei den Leuten anzukommen und an ihren Stimmen anzukommen und ihnen im besten Falle sie zu ermuntern, nicht in Manierismen zu verfallen, weil das Manierismus ist auch immer, finde ich, eine Form von Schutz, dann doch nicht so stark reinzugehen. Mhm. Aber es ist vielleicht auch nur, vielleicht liege ich auch falsch. Aber ich muss immer an Michael Haneke denken, der
Das Weiße Band
gedreht hat. Und das war ja mein erster Film. Und ich dachte immer so, wie ist das vor der Kamera zu sprechen und so, wie viel muss man da machen und so. Und ich habe immer schon gehört, lieber weniger als mehr, so lieber bei dir sein, weil die Augen können schon wahnsinnig viel erzählen, die Kamera entscheidet und so weiter und so fort. Und Haneke saß immer neben der Kamera mit geschlossenen Augen und hat uns zugehört. Und er sagte, das Ohr betrügt nicht, aber die Augen schon. Und ich habe mit vielen darüber diskutiert. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist falsch. Ich finde, das ist richtig, weil wenn man richtig zuhört, merkst du, ob etwas wirklich stimmt oder nicht. Und ich glaube, indem ich versuche, bei mir das anzudocken, in unterschiedlichen Haltungen, in unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Zeiten, dadurch kommt die Veränderung, aber es muss trotzdem der Mensch zu sehen sein. Und der Mensch, der das spielt, bleibe nun mal ich. Und das ist, glaube ich, so vielleicht die Mischung.
Das funktioniert total gut. Also mir ist es erst in der Beschäftigung jetzt mit Stimme in Bezug auf dich aufgefallen.
Ja.
Also ich habe dir jede Figur, die ich gesehen habe im Film, immer absolut geglaubt, aber es bleibt auch immer du. Ne? Also es ist immer Christian, aber trotzdem nimmst du, also dieser Satz, dass du einfach eine Haltung einnimmst, das ist, glaube ich, der Punkt. Und trotzdem ist natürlich auch gegen Meryl Streep und Lars Eidinger nichts zu sagen. Ne? Also das ist halt, aber es ist eben
Meryl Streep ist eine absolute, wenn ich Lieblingsschauspielerinnen aufzählen sollte, ist das eine bewundernswerte, fantastische Schauspielerin.
Aber es ist natürlich auch um ein Vielfaches anstrengender für meine Begriffe, wenn du die Stimme so stark verändern musst und dann ziehst du das über Monate durch, wenn du so einen Dreh hast.
Und es ist bei den Amerikanern oft auch interessanterweise, die trauen sich da mehr im Spiel und trotzdem wirkt es manchmal nicht unauthentisch. Also ich weiß nicht, wie sie es machen, aber ich finde, das erlebe ich ganz oft, dass man so denkt, das ist doch drüber, das ist doch viel zu viel, ne? Wo wir viel bescheidener denken, in den Mitteln zu sein. Und dann merkst du aber, toll, wie sich diese Figur plötzlich transportiert und wie sie, also das ist schon etwas Bewundernswertes. Vielleicht wirst du jetzt bei den nächsten Rollen denken, oh, nachdem ich das angesprochen habe im Podcast, dann wird der Christian...
Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, dafür bist du zu selbstbewusst.
Ja.
Aber und es ist ja absolut richtig, so wie es ist. Ich finde es total faszinierend. Also deswegen habe ich auch so viel nach Spieltechniken gefragt, weil wir gucken total viele Filme und wir nehmen ja unterbewusst unheimlich viel wahr, aber das Handwerk dahinter ist ja auch total interessant, ne? Wie kommt man da hin und wie sehr gibt man sich da rein und wie sehr, was du vorhin auch gesagt hast, also auch so diese Joaquin Phoenix-mäßige Methode, ich bin jetzt erstmal ein Jahr lang Johnny Cash und dann mache ich auch wirklich einen Alkoholentzug, ne? Das sind eben total unterschiedliche Arten, da ranzugehen, ob du es jetzt als eine absolute Selbsterfahrung nimmst oder eher eben versuchst, eine Haltung zur Figur zu finden, kommt ja auch drauf an, was für eine Figur du spielst. Ja. Wenn du jetzt eine Marvel-Figur spielen würdest, wäre es vielleicht auch anders, ne?
Ja, aber selbst da ist es interessant, dass so, wenn die Figuren glaubhaft sind, egal ob sie in einer absolut unglaubhaften Welt spielen, vernetzt es dich oder kannst du mehr andocken, als wenn du das Gefühl hast, da ist over the top. Ich habe neulich so einen Kinderfilm gesehen in Vorbereitung für den Filmpreis und die haben alle so derartig over the top gespielt und ich habe das nicht ertragen. Für Kids vielleicht mag das ja für die kleinen Kinder dann vielleicht lustig sein, weil das wirklich so übertrieben ist. Aber ich als Erwachsener konnte das nicht ertragen. Also fand ich schwierig.
Ja, absolut. Ich habe einen Titel für deine Autobiografie. Christian Friedel, mein historisches Gesicht. Was man ja ganz viel in Interviews...
Das Leben mit einem historischen Gesicht.
Was man ja ganz viel in Interviews hört, ist, er hat so ein historisches Gesicht und ich finde das so gemein. Also meine erste Assoziation war, du hast einfach ein sehr altes Gesicht, was ja. bei dir ja absolut nicht stimmt.
Ja.
Also es ist irgendwie merkwürdig. Unter einem historischen Gesicht verstehe ich was
stimmt.
anderes.
Ja.
Aber gut.
Das ist halt ein Gesicht wie aus einer anderen Zeit.
Ja.
So kann man es vielleicht nennen.
Aber selbst das ist irgendwie, ja, na gut.
Also es war wirklich süß. Ich habe so ein paar Kindercastings mitbekommen beim Weißen Band. Und die haben ja über 7.000 oder 8.000 Kinder gecastet.
Oh Gott.
Weil die meisten Kinder zu modern aussehen. Weil du glaubst okay. ihnen nicht, dass sie in der Zeit, sie haben ja auch Komparsen und Komparsinnen aus Rumänien kommen lassen und so, wo eben wirklich noch richtige Bauern, die Zähne, die abgemergelte Haut, du merkst, die Leute arbeiten draußen. Das siehst du in so einem Wohlstandsland wie Deutschland, kannst du das kaum. Und wenn du jetzt sowas siehst wie Bridgerton oder irgendwie so, ich meine, gut, das ist ja eh, nicht, dass ich das gucke, aber ich habe so ein paar Fotos gesehen und du siehst moderne Menschen in historischen Kostümen. So. Und eben noch, es gibt aber manchmal so Menschen, die könnten wunderbar in einem richtigen Kostüm, also würdest die Zeit glauben. So. Was ich jetzt als nächstes drehe, ist ein historischer Film, der Ende des 19. Jahrhunderts spielt. Ja.
Okay.
Das kann kein Zufall sein.
Du fällst ja auch tatsächlich in vielen historischen Stoffen auf. Besonders beeindruckt mich, dass du in 4 Filmen besetzt wurdest, die ungefähr im selben zeitgeschichtlichen Kontext angesiedelt sind, nämlich das Dritte Reich. In das Weiße Band spielst du den Dorfschullehrer so am Vorabend des Ersten Weltkrieges, wo es so ein bisschen darum geht, was hat vielleicht dem Nationalsozialismus auch den Boden bereitet, welche gesellschaftlichen Verhältnisse. In das Ende der Schonzeit spielst du einen geflüchteten Juden. Du hast Georg Elser verkörpert, einen Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialisten, aber eben auch Rudolf Höss, Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz in Jonathan Glazers The Zone of Interest. Das sind 4 Perspektiven auf die gleiche Zeit, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Welche war denn die eindrücklichste für dich?
Oh, das ist schwer zu sagen, weil alle 4 Filme, glaube ich, sehr wichtig waren aus unterschiedlichen Gründen für mich, nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch. Das Weiße Band war der erste Film. Ich war absolut begeistert und habe wahnsinnig viel gelernt und würde Michael Haneke auch so als so eine Art Mentor sehen. Auch jemand, der mit seinem Blick auf Film und auf Schauspiel mich sehr beeinflusst hat, auch für die Filme, die danach folgten. Bei das Ende der Schonzeit habe ich das erste Mal 16 Kilo abgenommen, um eben einen Menschen zu spielen, der auf der Flucht ist, der dann nachher aus dem Konzentrationslager fliehen kann. Und das geht natürlich nicht mit irgendwelchen Wohlstandsfunden. Das war ein Kammerspiel, das war eine Herausforderung auf verschiedenen Ebenen. Es gab sehr viele Sexszenen, wo ich auch über meinen Schatten springen musste und die auch eine sehr interessante Erfahrung waren. Aber es gab eben auch diese körperliche Veränderung, die wahnsinnig viel mit einem macht. Mhm. Georg Elser war sicherlich der komplexeste Film von allen, auch die komplexeste Figur, basierend auf einer wirklichen Biografie und sehr intensiv. Aber ich denke mal, The Zone of Interest war vielleicht sogar das intensivste Erlebnis von allen, muss ich schon sagen. Also das war, da sind wir wieder bei den verschiedenen Schauspielmethoden und Jonathan Glazer, der wirklich fast dokumentarisch nach der Wahrheit sucht und der uns immer gesagt hat, be it, don't act. So. Und das ist der Wunsch von vielen Regisseuren und Regisseurinnen.
Leichter gesagt als getan.
Und ich muss auch immer wieder sagen, das ist ja unser Beruf.
Ja.
Also das ist ja genau das, diese Magie, die wir erzeugen wollen. Und da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. So, ne? Und er hat uns aber die Möglichkeit gegeben, wirklich zu sein, durch ein Multikamerasystem, eine Art Big Brother-System, wo wir einfach beobachtet wurden, observiert wurden und gar nicht technisch unterbrochen wurden. Wir konnten die Situation, die wir gespielt haben, wirklich, hatten alle Zeit der Welt, uns das erfahrbar zu machen. Und das war eine Herausforderung, die zu großer Unsicherheit geführt hat, zu großer Emotionalität geführt hat, weil wir eben dort auch am Ort des Verbrechens in unmittelbarer Nähe gedreht haben, uns bewusst waren, wen wir da spielen, was wir da spielen. Und diese Mischung war so intensiv, dass sie so stark ins Unterbewusstsein gedrungen ist, wie noch nie zuvor. Auch wenn die Drehtage manchmal, es gab auch Drehtage, die haben Spaß gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir hatten einer der ersten Drehtage war an einem wunderschönen See. Wir hatten Picknick und wir haben halt 3 Stunden, 4 Stunden Picknick gemacht. Ohne Unterbrechung, haben Kekse gegessen, durften schwimmen, haben uns freigeführt und waren natürlich diese Figuren und das war manchmal auch strange, weil du natürlich immer so dachtest, spiele ich jetzt? Und irgendwann vergisst du in deiner Haltung, in deinem Ausdruck, lässt du manchmal los. So. Und diese Momente hat er gesucht. Die Momente, wo wir Fehler machen, wo wir nicht mehr drüber nachdenken und wo wir trotzdem diese Kackfrisuren haben und diese schrecklichen Klamotten anhaben. Und das war ein ganz interessanter Prozess, weil ich weiß, dass Sandra und ich, Sandra Hüller, die mit mir dort dieses Ehepaar Höss gespielt hat, wie wir zwischen unterschiedlichen Herangehensweisen, wir haben uns darüber auch die ganze Zeit unterhalten. Es war unglaublich spannend und gleichzeitig auch herausfordernd. Und das war, glaube ich, vielleicht sogar der intensivste Film bislang. Ja.
Dieser Film hat so eine ganz dunkle Magie. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das sage, weil natürlich das hat nichts Magisches. Hm. Aber im Sinne von, man spürt einfach, dass der auf eine ganz besondere Art und Weise gemacht ist.
Ja.
Also der kriecht einem einfach in jede Pore. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch, ich habe ihn damals im Kino gesehen, das war sehr eindrücklich. Und habe jetzt nochmal Ausschnitte geguckt, abends, vorgestern. Und ich habe super schlecht geschlafen.
Ja.
Ich hatte ganz weirde Träume. Ich bin ein paar Mal nachts aufgewacht. Also es ist, man kann sich dieser Atmosphäre, oder ich kann mich dieser Atmosphäre, dieser dunklen, dieser Boshaftigkeit, was ja eigentlich noch eine Untertreibung ist, überhaupt nicht entziehen. Also es ist wahnsinnig klug, wie er das angelegt hat.
Es ist so doof, das zu sagen, und es ist vielleicht auch, aber ich finde es wirklich meisterhaftig. So, also, und das war von dem Moment der ersten Begegnung mit ihm, war mir klar, dass da einfach ein visionärer, kluger, empathischer Mensch ein Kunstwerk macht, was du so schnell nicht vergisst, wenn du dich darauf einlässt.
Ja. Die SZ hat gesagt, The Zone of Interest gehört zu diesen Filmen, die so unerträglich sind, dass man rausgehen möchte und gleichzeitig so gut, dass man es nicht kann. Wir könnten jetzt noch Stunden darüber reden, weil es so wahnsinnig interessant und faszinierend ist. Aber es gibt einen Podcast, in dem du schon mal ganz ausführlich darüber gesprochen hast, der heißt Talk mit Tees. Den würde ich auch in den Shownotes verlinken für alle, die es interessiert, aber noch nicht jetzt. Abschalten, erst später. Der Film hat absolut zu Recht 2 Oscars gewonnen. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen ins Detail gehen, was deine Arbeit angeht. Und da ist die Rolle, die du in dem Film gespielt hast, eine interessante, weil das ja eine reale Figur ist, die du spielst. Rudolf Höss hat es ja tatsächlich gegeben. Wie erarbeitet man sich so eine Rolle, so einen Menschen? Vor allen Dingen auch auf stimmlicher, sprachlicher Ebene, Haltung, das alles, was wir schon erwähnt haben.
Das ist ein sehr guter Punkt, um zurückzugehen zu dem, wie die Stimme sich ändern muss oder nicht. Wenn es ein amerikanischer Film gewesen wäre, und es gibt ja genügend Filme, wo eben amerikanische SchauspielerInnen deutsche Rollen spielen oder internationale Rollen spielen mit Akzenten. Der Ansatz wäre bestimmt gewesen, zu gucken, wie spricht der, die Stimmhöhe zu treffen und so weiter und so fort. Und Jonathan hat von Anfang an gesagt, dass das eine Basis ist, aber wir machen keine Biografieverfilmung, sondern er möchte auch nicht, dass wir in irgendwelchen Dialekten sprechen, sondern dass wir bei uns bleiben. So, und das war auch ein großer Diskussionspunkt. Genauso wie ich jetzt in einem Film einen russischen Schriftsteller spiele, der einen deutschen Akzent hat und nicht einen russischen Akzent versuche zu erarbeiten und die beiden englischen SchauspielerInnen, die mitspielen, auch in ihren Heimatdialekten sprechen. Es ist eine bewusste künstlerische Entscheidung und die war hier so, dass man sagt, es gibt die Biografie, die habe ich auch gelesen, ich habe mich mit ihm beschäftigt, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass das dadurch, dass wir nicht so genau diesen Menschen kopieren wollen, sondern eigentlich die Essenz, die diese Menschen ausmachen, zeigen wollen. Dass wir da es nicht wichtig ist, die Stimme zu verändern oder. Und somit war das eine Figur, ein Mensch, den ich im Kopf hatte und trotzdem im Bewusstsein versucht habe, das mit meinem irgendwie, mit meinem emotionalen Archiv, möchte ich es mal nennen, zu verbinden. So. Und das war die Herangehensweise für mich. Und dann ist immer wichtig, für mich, was ist im Buch, was sind die Situationen, was was möchte er eigentlich erzählen? Und dann kam aber als Schwierigkeit noch dazu, dass Jonathan immer zu mir sagte, wir dürfen ihn in keinem Moment des Films als Täter ertappen, um auf Distanz zu ihm zu gehen. Ja. Das heißt, du musst die Bilder, die du hast, die Kälte, die da drin ist, in dir haben, aber du darfst sie mir nicht zeigen. Es gab Szenen, wo ich übergriffig wurde, wo ich gewalttätig wurde, die wurden alle rausgeschnitten, weil es, glaube ich, zu klar diesen Menschen in Situationen zeigt, wo du als Zuschauer sagen kannst, das hat mit mir nichts zu tun.
Ja.
Und das fand ich, das war die große Herausforderung und das war wie so ein gedanklicher Weg, auf den kannst du dich eigentlich gar nicht richtig vorbereiten, sondern du musst dich intuitiv im Moment dem hingeben. Und das hat eben auch beim Filmen zu einer großen Unsicherheit geführt, weil man sich manchmal fragte, was mache ich hier eigentlich? Ist das gut? Ist das richtig? Reicht das? Oder ist das irgendwie blöd? Oder und gleichzeitig hat es mich aber befreit von dieser Kopie, genauso wie bei Elsa. Bei Elsa war auch wichtig, ihn als einen Widerstandskämpfer zu zeigen, der natürlich seine Biografie hat, wo er herkommt, aber es war dem Regisseur Oliver Hirschbiegel nicht wichtig, ihn dialektisch zu zeigen. Und es wäre auch nicht authentisch gewesen, weil man gespürt hätte, dass ich nicht, also ich will nicht sagen, dass ich jetzt kein Talent habe für Dialekte. Ich muss in einem anderen Projekt jetzt Flämisch sprechen. Bin ich mal gespannt. übe ich schon. Aber ich glaube, man spürt das dann. Man spürt schon das Bemühen und dass all diese Sachen wollte Jonathan versuchen, von vornherein nicht in diesen Figuren zu haben. Und somit war es eben nicht so wichtig. Es war eher eine Vorbereitung körperlicherseits, mich darauf vorzubereiten. Ich musste für den Film abnehmen und dann wieder zunehmen und dann wieder halb abnehmen, weil wir nochmal Nachdreh hatten. Also es war so ein, für den Körper war es ein Ausnahmezustand. Und du hast mich ja auch erlebt, als ich vom Dreh direkt kam und mich geschämt habe für diese Frisur und dann eben diese Spacecap die ganze Zeit trug, weil ich das Unbehagen, allein dieser Haarschnitt. Und das eben diese Mischung intuitiv sich in dem Moment hinzugeben, das war, glaube ich, die Aufgabe bei dem Film.
Aber ist es dann trotzdem so, dass du, ich meine, du spielst einen Kommandanten, ne? Dass du dann tatsächlich Mimik übst oder eine bestimmte Art zu sprechen übst? Also ich meine jetzt nicht die Stimme verändern, aber...
Aber das macht schon was, wenn du natürlich einen Befehl gibst. Und das ist interessant gewesen. Es gab eine Szene, die war auf dem Pferd, die ist im Film ganz kurz zu sehen, wo so Züge ankommen und ich sitze auf dem, man sieht noch nicht mal im Film, dass ich auf dem Pferd sitze. Aber ich saß auf einem Pferd, ich war umgeben von Rauchkanonen.
Man sieht kurz das Gesicht. Ich glaube, es gibt diese Szene, aber man sieht überhaupt, ja, man sieht nicht, dass du auf dem Pferd sitzt.
Genau, und das ist die Szene, wo man mich sehr nah sieht. Es ist wirklich sehr eindrücklich. Und dort wurde mit mir improvisiert und ich sollte Befehle geben und nachfragen und es war, ich stand, glaube ich, 2 Stunden in diesem, glaube ich, gesundheitsschädlichen Qualm, weil der war verschiedene Rußpartikel. Ich hatte nachher ein ganz von Ruß bedecktes Gesicht, musste mich da erstmal abwaschen und war auch ein bisschen sauer, dass es so lange dauerte. Aber damit spielte er eben auch mit den Längen. Und ich hätte ja jeden Moment Stopp sagen können. Und er hätte es auch akzeptiert. Also so war es nicht. Ich war auch selber in dem Modus, dass ich sagte, ich möchte, wenn so jemand, so ein besonderer Künstler wie Jonathan Glazer kommt und so ihm das so wichtig ist, möchte ich alles geben. Und deswegen habe ich mich dem ausgesetzt. Und man spürte aber, dass natürlich die Stimme, dass es manchmal gespielt war und dass ich den Kommandant spiele. Und das sind natürlich Momente, nach denen sucht er nicht. So. Mhm. Und ich merkte dann nach ein paar Drehtagen schon, dass ich mich selber wie so korrigiert habe und auch gesagt habe, komm, lass jetzt mal hier diese Form von Spiel oder so. Aber da verändert dich natürlich die Stimme auch. Aber es macht was mit dir, wenn du schon diese Kleidung hast, wenn du auf diesem Pferd sitzt, wenn du die Atmosphäre hast, wenn du dir vorstellst vor dir, dass diese Züge ankommen, diese Menschen, tausende von Menschen kommen und du hast diese Macht, du sitzt auf einer erhöhten Position. Mhm. Und das macht was mit deiner Stimme, mit deinem Ausdruck. Aber dann eben die Tonalität zu finden, wo man merkt, und er hat ja keinen Satz von den improvisierten Momenten reingenommen. Da hat er nur etwas reingenommen, was man in meinem Gesicht sieht. Und das fand ich nur folgerichtig.
Deine Kollegin Sandra Hüller, die deine Ehefrau spielt in The Zone of Interest, Hedwig Höss, die hat mal in einem Interview gesagt, dass sie für die Erarbeitung der Figur sich eine Tonaufnahme angehört hat und sich dann aber entschieden hat, damit nicht zu arbeiten. Sie meinte dazu, denn die Arbeit, die man reinsteckt, so einen Dialekt oder eine Stimme nachzuahmen, ist auch schon wieder so eine Form von Respekt vor jemandem, so eine Liebesarbeit, die ich irgendwie nicht angemessen fand für sie oder für diese Zeit oder Auseinandersetzung. Das fand ich super interessant.
Ja.
Dass man natürlich auch persönlich, jetzt sind wir wieder dabei, eine Haltung zur Figur einnimmt, wie sehr man überhaupt diese Figur verkörpern möchte.
Ja, ja. Sandra hat ja auch den tollen Satz gesagt, ich will dieser Figur meine Tränen nicht schenken. Hm. Ich verstehe das vollkommen, aber wir haben beide schlussendlich, glaube ich, gemerkt, dass man leider nicht drum rum kam, in diesem Prinzip irgendwas von sich mit reinzugeben. Hm. So. Und sie hat ja interessanterweise in der großartigen Szene am Fluss, wenn sie mir sagt, ich werde hier nicht wegziehen, da hat sie ja bewusst mit Tränen gearbeitet, als bewusstes Mittel, als Manipulationsmittel. Und ich fand das so spannend, Sandra zu beobachten, wie sie ihre Mittel und ihre Handwerk einsetzt, um das sozusagen in die Figur zu verbinden. Das hat mich unglaublich inspiriert, wie sie arbeitet und wie sie denkt. Und sie geht ja ganz anders ran als ich. Und ich glaube, sie hat es schon geschafft, so distanziert zu bleiben zu der Figur. Und das ist bewundernswert. So, das ist mir teilweise nicht gelungen, muss ich sagen. So, aber ist auch nicht, ich gehe auch anders ran, sozusagen. Also, und es ist auch vollkommen okay, jeder hat seinen Weg in die Sachen. Aber es hat mich, deswegen war es auch so wichtig, Sandra und mir, wir haben jeden Tag miteinander analysiert. Wir haben ganz offen drüber gesprochen und wie wir rangehen, was das heute mit einem gemacht hat, was wir für Gefühle hatten, wie die Arbeit war und so. Und das war wirklich, also auch lehrreich. Mhm. So.
Hast du auch viele Tondokumente von Rudolf Höss gesehen? Gibt es da was?
Es gibt ein Tondokument von den Nürnberger Prozessen, das ich mir auch komplett angehört habe. Und da hörst du aber nicht einen Menschen in seiner Hochzeit, sondern du hörst einen Gefangenen, einen Verurteilten, der auf der Anklagebank sitzt und ganz kleinlaut ist. Aber ich fand das eine ganz spannende Note zu hören. Ich habe fast das Gefühl gehabt, das ist seine richtige Stimme, die man hört. Und ich glaube, dass seine Stimme, so wie bei Hitler, gibt es ja auch eine Aufnahme, wo man die wirkliche Stimme von ihm hört. Alles andere ist ja wirklich eine trainierte Stimme, die in dieser Propagandamaschine funktioniert und die natürlich auch, glaube ich, viele von diesen Kommandanten sich angelernt haben, genauso wie Politiker und Politikerinnen heute auch so einen komischen Sprechgesang oder so eine Art Umgang, wie man versucht, möglichst verständnisvoll zu klingen und du merkst, ach Leute, es wäre so schön, wenn ich mal einen geraden Ton höre oder mal einen authentischen Ton, so, weil heute hörst du anders hin, so. Und ich glaube, diese theatralische Sprache, die die Nazis bewusst eingesetzt haben, um auch Stärke und Ängste zu schüren, das war schon, leider muss man sagen, auch eine kluge Methodik der Propagandamaschine.
Extreme Rollen und Charaktere sind ja als Schauspieler auch immer ein richtiger Grenzgang und ein körperlicher Kraftakt. Also anders kann es ja gar nicht sein, für meine Begriffe. Immer wieder, wir haben es schon ein bisschen thematisiert, musst du für Rollen viel Gewicht zu- oder abnehmen, manchmal in relativ kurzer Zeit. Als Georg Elser hast du Folterszenen gespielt. Du hast gerade schon von deiner Verkörperung von Rudolf Hess gesprochen, was nochmal die Grenzerfahrung auf ein neues Level gehoben hat, weil du auch mal gesagt hast, dass es dir noch nie so schwer gefallen ist, aus einer Rolle wieder rauszukommen und dass du noch nie so erleichtert warst, als der Dreh tatsächlich vorbei war. Du hast von einer Panikattacke erzählt, die du während der Dreharbeiten hattest und dass dein Körper total extrem reagiert hat auf das, was du gespielt hast. Du hast gesagt, die Verantwortung gegenüber den Opfern, der Drehort, die Rolle, die man spielt, die Subtexte, die man im Kopf hat, die man aber als Rolle nicht zeigen durfte. Es war ein intensiver Cocktail, der sich in meinem Körper abgespeichert hat. Ich war froh, wirklich froh, als der Film in Cannes Premiere feierte und ich realisierte, dass der Dreh vorbei ist. Ja. Jetzt haben wir vorhin schon kurz über den Joker gesprochen in Batman und der hat den schönen Satz, "What doesn't kill you makes you stranger." Mm. Und würdest du sagen, diese Rolle hat dich nachhaltig als Mensch verändert?
Also ich glaube, was ich da beschrieben habe, ist eher dieser Cocktail, der sich in meinen Körper eingegraben hat, wo mein Körper einfach rebelliert hat und gesagt hat, schenk mir Licht, raus mit der Dunkelheit, so raus mit diesen Bildern, raus mit diesen Sachen. Das war sowas, was wirklich eine Herausforderung war. Ich muss immer sagen, dass ich nach jedem, also nicht nach jedem, aber vielen intensiven Erfahrungen als Mensch wahnsinnig viel dazu lerne. Aber dass es mich jetzt komplett verändert hat, würde ich nicht sagen. So, ich glaube, es hat mich erweitert. So, er hat mein Horizont erweitert, mein Verantwortungsbewusstsein gestärkt und geschärft. Und es war eher eine Erweiterung.
Ich kann mich ja noch erinnern, du hast vorhin schon angesprochen, wir haben 2021 ein Konzert zusammengespielt im Dezember im Thalia Theater in Halle, 10 Jahre Woods of Burnham, deine Band. Und du kamst gerade von den Dreharbeiten. Und ich habe damals auch total deutlich gemerkt, wie sehr du noch unter dem Eindruck dieser Dreharbeiten standest. Also du hast schon gesagt, du hattest noch diesen Nazi-Undercut, den du dann für das Konzert, das war ein MDR-Kultur-Video-Live-Mitschnitt.
Ja, ja.
Du hast dann diese Frisur unter so einem Käppi verborgen. Und es gab auch eine Situation, da war ich in meiner Umkleide und ich musste an dem Tag meinen Hund mitbringen, weil es nicht anders ging. Du hast, die Weltpresse darf das jetzt erfahren, bisschen Hundeangst, oder?
Nee, ich habe vor Pudeln Angst.
Du hast Pudelangst.
Mir lief in meiner Schauspielschulzeit, ich liebe Hunde über alles. Aber ich weiß nicht, irgendwas Pudel und ich oder alle Pudelarten und ich haben irgendein Problem miteinander oder so. Jedenfalls lief mir im Olympiapark immer der gleiche Pudel kläffend hinterm Fahrrad hinterher. Das hat sich so eingespeichert in meinem Körper, dass ich immer, bei einmal war er ganz nah an mir dran und der hatte, und ich habe oft auch dann geschrien, den Hundehalter, weil das ist unverantwortlich, wenn ein Hund Angst hat vor Fahrrädern oder darauf reagiert oder erschrocken ist. Das ist ja, der Hund kann ja eigentlich nichts dafür. Es ist ja wirklich der Halter, der sozusagen. Und das ist bei mir so, und ich glaube, dein Hund hat ja auch dann so drauf reagiert auf mich, ne? Weil er natürlich gespürt hat, dass ich da jetzt nicht unbedingt der lockerste...
aber es gab einen interessanten Moment. Du kamst in meine Umkleide, Hund rennt kläffend auf dich zu und dann hast du dich gerade gemacht und hast sehr laut und bestimmt gesagt, Sitz.
Ja.
Und der Hund hat, mein mittelmäßig erzogener Hund, hat sofort reagiert.
Ja.
Und dann hast du mich so angeguckt und meintest, das war jetzt der Kommandant.
Ja. Der ja sehr tierlieb war oder sich sehr auch für Tiere interessiert hat, der sogar ein Vorwort in einem Vogelkundebuch geschrieben hat.
Irre.
Das habe ich dann auch noch gelesen. Also deswegen, absolut. Und bei Hunden ist ja auch wichtig, ist ja auch die Stimme sehr wichtig. Also auch, wie sie darauf reagieren und Und ich muss wirklich dazu sagen, ich liebe wirklich, und ich finde auch deinen Hund so süß.
Ist alles gut.
Ich weiß noch, wie wir geprobt haben. Du warst mal bei der Probebühne und dann war irgendjemand von deiner Familie oder Freunde, die den Hund kannten, und dann hat er getollt draußen auf der Wiese. Und das, wo ich so dachte, ja, das ist einfach ein Hund, der auch spielen will und einfach auch.
Ja, der ist halt auch groß.
Ja, ist halt groß, genau. Aber Pudel bin ich wirklich immer ein bisschen vorsichtiger als bei anderen Hunden. Interessanterweise.
Aber um zurückzukommen zu deiner Rolle, wie schüttelst du die denn ab? Gibt es Rituale? Gibt es etwas Spezifisches, was du machst?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, darüber zu sprechen. Also ich weiß noch, als diese ganze Promo-Arbeit für Zone of Interest war und ich darüber gesprochen habe und ich auch offen mit dieser Thematik umgegangen bin, das hat unglaublich geholfen. Und es war so, als der Film so draußen war, wie wenn man so einen Song macht. Kennst du vielleicht auch, dass man plötzlich so denkt, das ist gar nicht mehr mein Song oder so. Sonst nimmt ein Eigenleben und hat mit mir nichts mehr zu tun. Ich kann so das loslassen. So. Und dann hatte ich ja auch andere Sachen gedreht danach und das hilft dann auch, in andere Figuren zu gehen und andere in andere Zeiten und Themen. Und was eben auch sehr hilft, ist Musik. Musik hilft immer in jeglichen Situationen. Und es hilft mir auch ganz oft, ich bin auch so ein Serienjunkie. Und ich habe zum Beispiel während des Drehs von Zone of Interest das neue Album von Billie Eilish gehört, hoch und runter. Und Haus des Geldes geguckt.
Gibt es nach einem richtig harten Drehtag was du machst, was dir hilft? Duschen zum Beispiel?
Ich bin, glaube ich, extrem müde.
Okay.
Dann. Und ich glaube, dass ich dann, was weiß ich, wenn ich dann nicht irgendeine Folge schaffe, um mich vollkommen abzulenken. Also ich weiß nicht, nach diesen Folterszenen von Elsa, also es klingt jetzt ein bisschen bekloppt, aber ich fand das eine schöne Herausforderung. Das war sehr technisch. Ja. Sehr, sehr technisch. So, also das sieht hart aus und ist im besten Sinne so gefilmt, dass aus verschiedenen Winkeln du wirklich das Gefühl hast, das ist einfach äußerst brutal. Und das ist auch brutal, weil du weißt ja nicht, wie es gemacht wird. Mhm. Aber diese technische Herangehensweise, es mit einem Stuntman oder Stuntfrau zu üben, ich möchte jetzt nicht das Wort Spaß sagen, aber das war schon etwas, was so das übliche Schauspiel auf so eine technische Ebene bringt. Also du siehst es wirklich wie so ein Spiel, wie so ein technisches Ding. So. Und das macht aber unglaublich müde. So. Also ich glaube, das Anstrengendste bei den Folterszenen bei Elsa war, dass der eine Kollege, der mich in den Haaren griff, der hat immer seinen Text, in der Emotion hat er Textschwierigkeiten gehabt, was nicht schlimm ist, weil ich habe total verstanden, woher das kommt und das auch sau schwer ist. Und
aber der hing halt immer an deinen Haaren.
Er hing an meinen Haaren und hat immer fester zugegriffen, als er den Text vergessen hat. Und ich hatte dann Hämatome an meinem Kopf. Und das war wirklich etwas, die haben jetzt nicht so wehgetan, aber da merkte man schon so, ah, es wurde ein bisschen wärmer um den Kopf herum. Aber ich glaube, man ist eher müde.
Wir gehen weg von der Schauspielerei und hin zur Musik, obwohl das ja beides sehr klug von dir verknüpft wird, Christian Friedl. Ein wichtiger Bestandteil deiner Arbeit, und du sagst auch oft, es ist ein wichtiges Fundament und vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger als die Schauspielerei, ist die Musik für dich.
Ja.
Und du hast eine wunderbare Band namens Woods of Burnham, die du auch sehr häufig in Projekte reinflechtest. Zufälligerweise beim Deutschen Filmpreis, ne? Guckt man sich die Backing-Band an.
Das kann doch kein Zufall
sein. Das kann doch kein Zufall sein.
Das war eher eine Bedingung. Ich habe also, oder was heißt Bedingung, aber beim Filmpreis ist ja klar, als ich sofort zugesagt habe, habe ich mir eben gewünscht, also es war ein Wunsch, keine Bedingung. Aber es macht auch Sinn, weil ich fühle mich sofort lockerer und ich fühle mich zu Hause und ich kann halt musikalisch arbeiten und ich wollte die Moderation unbedingt musikalisch anlegen. Und da ist es Quatsch, eine Band zusammen zu casten und dann mit den Leuten erstmal einen Vibe zu entwickeln, der irgendwie zu guten Ergebnissen führt. Und wenn du so eine tolle Band hast, die so flexibel ist,
ja,
dann ist das, ja.
In Elsa hast du auch deine Band.
Richtig. In Elsa, Babylon Berlin.
Babylon Berlin.
Genau. Sehr und wenn gut. Sie dann auch noch mitspielen, das ist eine besonders große Freude.
Ja.
Und bei Elsa war es halt total toll, weil das war so spontan, weil der Regisseur sagte, kennst du nicht irgendwie und wir wollen die Szenen und wie können wir das am besten? Und dann sage ich dann, ich habe meine Band, ach ja, die sollen herkommen. Und dann haben sie die extra, die mussten innerhalb von Tagen, also das war dann bei unserem Keyboarder, damals war es noch Ludwig, war es nicht möglich, von der Familie frei zu bekommen, so kurzfristig. Man musste ja schließlich von Dresden an den Bodensee. Und bei den anderen drei war es möglich und dann haben wir eben noch vor Ort was improvisiert, haben was entwickelt und es war total schön mit denen. Es war auch überhaupt ein so schöner Tag am Bodensee. Es war so eine wunderschöne Szene auch.
Ja.
Und war toll, die dabei zu haben.
Ja, es ist ja sowieso auch, glaube ich, toll, wenn man dann in so einer Situation einfach so vertraute Menschen um sich rum hat. Ne?
Ja,
absolut. Das ist richtig schön.
Auch Situationen, wo du, also gerade bei der Moderation, das ist was ich gebe es zu, gerne mache, aber was ich jetzt auch nicht so häufig mache und dann in dieser Dimension, da war es schon gut, nicht alleine zu sein.
Das Kapitel in deiner Autobiografie, was sich um deine Band dreht, dafür habe ich auch schon einen Titel. Es wird heißen Woods of Burnham oder Der Segen des gestohlenen Autos.
Ja, wow.
Denn deine Band ist zu großen Teilen Polarkreis 18.
Zu großen Teilen? Jetzt mit unserem neuen Keyboarder Onno ist das jetzt kleiner geworden.
Hat sich ein bisschen ausgefranst.
Der Anteil der Polarkreise. Nee, genau, Polarkreis 18, eine tolle Synthie-Pop-Band, die seit Jahren ihren Pausenknopf drückt, glaube ich so. Also wo man nicht weiß, ob das wie auch immer, aber auf jeden Fall gab es diese Band und es gab eine geheime CD, oder nicht eine geheime, sondern eine rare CD, die bei Konzerten verteilt wurde und ein guter Freund von mir hatte die mir ausgeliehen. Ich habe sie im Auto gehört und das Auto wurde geklaut. Und da lag nun diese CD drinne und das tat mir so leid, weil dies halt rar war. Und dann habe ich die Band angeschrieben, sie kennengelernt und dann haben wir uns angefreundet. Und dann haben sie mich einmal bei einer kleinen Tour unterstützt und dann haben wir gemerkt, warum sollen wir das nicht als Nebenprojekt zu Polarkreis einfach auch weiterlaufen lassen, was auch immer daraus wird. Und dadurch, dass dann Polarkreis sich entschieden haben, erstmal auf Solofaden verschiedene eigene Projekte weiterzuführen und die Band erstmal nicht weiterzumachen, ist dieser Fokus dann bei den Mitgliedern, bei Uwe, Christian und Philipp, damals noch Ludwig, dann wurde Woods of Burnham plötzlich zur Hauptband.
Als 2014 euer Debütalbum erschien, hattet ihr für mein Gefühl schon noch eher eine klassische Popkarriere im Sinn.
Ja.
Inzwischen habt ihr aber so eine ganz spezielle Nische für euch erobert. Magst du mal sagen, wie es dazu kam oder wo man euch jetzt musikalisch so verorten kann?
Na, wir waren ja mit unserem Debütalbum weit davon entfernt, Newcomer zu sein. Also in einem Alter, wo wir zwar noch jung waren, aber nicht mehr der heiße Scheiß sozusagen. Oder es war schwer.
Denkst du?
Wir haben relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie schwer ist, Fuß zu fassen. Wir haben auch verschiedene Projekte. Wir haben auch mal beim ESC-Vorentscheid mitgemacht, was ich immer gerne verdränge. Aber,
stimmt, du hast so viel Sachen schon gemacht, unglaublich.
Und da habe ich zum Beispiel spätestens gemerkt, das ist nicht die Welt. Dieser Mainstream, das ist nicht die Welt. Weil ich glaube, das Interessante war, dass die Jungs schon längst ihre Gedanken, ihre musikalischen Welten vom Mainstream abgekoppelt haben, während ich immer noch da so ein bisschen drin verhaftet war als popversauter Roxette-Fan. Und das dann aber mit der Zeit, als wir so merkten, wenn man eben Projekte hat, wie so ein Theaterabend oder einen Abend, der wie so Konzert, Theater, Installation, Hörspiel miteinander verbindet, den wir dann gemacht haben 2016, Searching for William. Und da haben wir gemerkt, das ist eine Mischung, da treffen beide Welten aufeinander und es ist eine Welt, die einem musikalisch keine Grenzen setzt. Und das haben wir immer mehr ausgebaut und jetzt haben wir eine eigene Company gegründet, die Projekte entwickelt. Und das sind nicht nur Theaterprojekte, wir arbeiten jetzt zum Beispiel an einem Projekt, wo wir Film und Theater gleichzeitig miteinander vermischen und unabhängig arbeiten können. Und ich kann als Schauspieler auch unabhängig arbeiten. Und das ist ein großes Geschenk. Und es gibt uns die Freiheit, nicht nach diesem Pop-Erfolg suchen zu müssen oder diese Sachen wie Album-Tour machen zu müssen, sondern es entsteht ein Album, wenn tolles Material entstanden ist. Und es wird vielleicht auch irgendwann mal wieder ein Album entstehen, was unabhängig von einem Projekt ist. Aber vielleicht liegt das auch eher in unseren Solo-Projekten, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass wir als Band am besten funktionieren in diesem projektbezogenen Kontext. Und das ist eine Nische, die wird noch nicht so viel verfolgt. Und das ist etwas, was auch gerade mit dem Theaterkontext im Hintergrund etwas ist, was besonders ist und was uns auch eine Auftragslage gibt, die uns als Band sogar noch nach über 10 Jahren zusammenhalten lässt. Weil ich glaube, wenn du irgendwann merkst, es funktioniert nicht und die Gelder fließen nicht und der Erfolg ist nicht da und dann kommst du auf den Streaming-Plattformen irgendwie nicht an und du bist auch nicht so TikTok-affin oder wie auch immer, dann wirst du irgendwann wirtschaftlich merken, woher soll das Geld kommen, um neue Platten zu machen. Also, und du weißt ja selber, wie schwer das, also wie geldintensiv auch sowas ist. Das vergessen die Leute ja immer in diesen Streaming-Zeiten, wo sie das Gefühl haben, es steht mir zu, dass ich kostenlos irgendwas, aber das ist...
Das ist eine kulturelle Inflation.
Es ist wirklich, und das ist wirklich schwierig. Und da gibt's diese Projekte und das ist wirklich toll für uns. Es ist nicht nur Horizont erweitert und inspirierend, sondern eben auch wirtschaftlich besser.
Es ist so toll, weil das bist auch so du. Also diese schon theatrale, sehr opulente Popmusik, die ihr macht. Aber es ist überhaupt nicht kitschig oder so musical-esque oder sowas. Und mir hat es immer total Spaß gemacht, mit euch Konzerte zu spielen, weil ich einfach nie die Chance habe, diese Art von Popmusik zu spielen. Ja. Es ist unglaublich groß, aber es ist auch total wertig und interessant. Deine Songs sind toll. Es ist schon speziell, aber es ist eben, wenn man es jetzt aus diesem Kosmos komplett rauslöst, ist auch wieder speziell, weil wo soll man das verorten? Ne?
Ja.
Also,
ja.
Deshalb ist eine total schöne Entwicklung, die ihr da gegangen seid. Was dich besonders auszeichnet für mich persönlich, ist, dass du gerne groß denkst. Immer wenn du was machst oder wenn du ein Projekt entwickelst, selber Regie führst oder Creative Director bist für Konzertabend im Staatsschauspiel oder whatever, dann ist es schon wortwörtlich immer ganz großes Kino. Ich habe das Gefühl, du nutzt immer sehr klug deine Kontakte und dein Netzwerk, die du so über die Jahre dir erarbeitet hast. Du arbeitest sehr gerne interdisziplinär, bindest alle möglichen Gewerke mit ein. Du spielst, du komponierst, du strukturierst, du organisierst. Und trotzdem verlierst du nie den Blick fürs Detail oder gar die Nerven.
Naja, das äußert sich immer anders. Schlechte Ernährung und zu viel Schokolade und Eis.
Und es ist natürlich klar, du hast ein großes Team, du machst das nicht alles alleine, aber ich war immer erstaunt darüber, wie viel du am Ende doch mitentscheidest und wie stark du eingebunden bist. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass wenn es am stressigsten ist, dann läufst du eigentlich erst richtig zu Hochform auf. Woher kommt der Hang zum Größenwahn, Christian?
Den hatte ich eigentlich schon immer. Und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich eben wirklich, wie gesagt, diese Ängste irgendwie nicht habe, zu scheitern, weil ich bin so oft gescheitert und ich finde es so wichtig, zu scheitern. Also, und wenn man sich die Kritiken meiner groß angelegten Hybris-Inszenierung anschaut, dann wird es auch oft kritisiert, weil die Leute immer sagen, es ist zu viel Show und wenig Inhalt. Obwohl ich immer aus dem Inhalt heraus ein Gefühl habe zur Visualität und das habe ich schon immer gehabt.
Also, zu viel Show, das geht doch gar nicht.
Nee, das ist viel zu wenig. Aber ich verstehe die Kritik dahinter, weil es manchmal überbordend ist und weil manchmal weniger mehr sein könnte, weil die Effekte und die Ideen vielleicht zu viel sind und sich dadurch natürlich auch, also eine gute Balance zu finden, das ist ja auch das, was man lernen muss, damit das, was du eigentlich fühlst, wonach du suchst, wirklich auch alle erreichen kann. So, und das ist etwas, was ich noch lernen muss. Aber ich glaube, man muss erstmal vorpreschen. Man muss, glaube ich, in allen Lebenslagen, in allem, was du dir vornimmst, egal ob du nun Kunst machst oder nicht, den Mut haben, erstmal praktisch, also keine Ängste zu haben, sondern einfach zu probieren, auszuprobieren und zu sagen, klar, machen wir jetzt so. Und ich merke manchmal auch, wenn ich was zusage, denke ich, oh Gott, warum hast du das jetzt schon wieder zugesagt? Also, und es ist auch bei mir so, dass ich manchmal, ich habe auch vor dem Filmpreis Nächte gehabt, wo ich schlecht geschlafen habe, weil ich mir so dachte, scheiße, das ist vielleicht eine Nummer zu groß. Oder also es gibt da auch manchmal so Gewissens- oder Nachdenken. Und dann ist aber immer der Moment eigentlich toll, gerade wenn es dann stressig wird und gerade wenn du Entscheidungen treffen musst. Es ist interessant, da habe ich dann, gehe ich eher in die Konfrontation oder nach vorne, weil ich denke, du musst jetzt auch. Du musst jetzt auch Entscheidungen treffen. Und es war auch jetzt bei meiner letzten Arbeit in Frankfurt so mit Solaris. Und es gab einen Haufen Dinge, wo plötzlich sich Probleme anhäuften. Die Leute auch überfordert waren mit dem, was ich von ihnen wollte. Also auch gerade die Gewerke an ihre Kapazitätsgrenzen teilweise kamen.
Und das weil du gesagt hast, ich möchte dieses Elton John Kostüm haben. Ich möchte Ludwig der 16. sein, der Sonnenkönig.
Und das nur, wenn ich Regie führe. Genau. Nein, aber ich glaube, dass der Hang zum Größenwahn, ich glaube, das ist so die Lust, groß zu denken und natürlich auch inspiriert von dem, was ich aufgesogen habe als Kind und als Jugendlicher. Und ich habe einfach, Michael Jackson ist auch so jemand, dieser Größenwahn. Und ich weiß noch, wie dieses Dangerous-Album rauskam und ich Fernsehen guckte und dann kam dieses Video exklusiv im Fernsehen das erste Mal Black or White. Und dann kam diese Kampagne, wo so diese Statue bei diesem History-Album, diese Statue ausgepackt wurde und überhaupt seine Konzerte und wie er mit Spannung spielt. Und also das ist schon, ich liebe das. Und ich, wenn ich selber auch Zuschauer bin und irgendwo sitze, ich liebe Überwältigung. Und ich und das ist als Kind, war ich erzähle mal die Geschichte, als meine Mutter hatte ein Abo, mein Vater hatte nicht so große Lust mitzugehen und dann musste ich oder konnte mit. Und dann habe ich einmal so eine Operette gesehen, wo der Vorhang öffnete sich und ein Riesenchor stand da, ein Riesenkulissen und die Musik war laut und alle donnerten vor sich hin. Und das hat mich so beeindruckt und so fasziniert und das liebe ich. Der Vorhang öffnet sich und du kommt erstmal eine Wucht, die du so nirgendwo anders kriegst als im Theater oder beim Konzert oder so. Und das dieses Gefühl versuche ich immer wieder zu reanimieren.
Aber du überforderst ja nicht nur das Publikum, sondern du überforderst auch dich. Dein Kollege Robert Glistek hat so ein tolles Bild fürs Filmemachen gefunden, was man, glaube ich, auch auf Produktionen und Regie übertragen kann. Er hat gesagt, es ist so, als ob man einen Porzellanladen über einen Berg schiebt, der aus 1 Million Teile besteht.
Mhm. Robert ist so toll.
Ja, der ist Wahnsinn. Ja. Oder, das fand ich eigentlich noch ein bisschen besser, wenn du einen Film machst, dann hast du einen jonglierenden Affen in Brand gesetzt und musst parallel dazu rechtzeitig den Code eingeben, damit die Atombombe entschärft wird, bevor dein Budget den Bach runtergeht. Und das trifft ja eigentlich auch ziemlich genau, was Absolut. Du da machst. Aber was treibt dich denn an, dir das selber auch anzutun? Und deinen nächsten Angehörigen zwangsläufig.
Ich langweile mich schnell und ich brauche die Herausforderung. Also ich liebe die Herausforderung. Ich liebe Aufgaben, die erstmal, wo du das Gefühl hast, das ist, wie sollen wir das schaffen? Oder ich liebe die Herausforderung. Und das ist auch das, was ich als Schauspieler suche. Aber vielleicht suche ich das in meinen eigenen Aufgaben, die ich mir stelle, vielleicht sogar manchmal mehr als in den Rollen. Und bin aber froh, wenn es so Regisseure wie Jonathan Glazer oder Michael Haneke gibt, die jetzt sich nicht zufrieden geben mit, wir schütteln mal hier was aus dem Handschuh oder sowas. Also ich liebe das auch. Ich liebe auch so eine Strenge von Menschen, die was von mir wollen. So. Und ich liebe auch Ehrlichkeit im Umgang, also Konstruktivität und Transparenz. Das ist zum Beispiel auch was ganz oft nicht ist. Und wenn du zum Beispiel erfolgreicher wirst, kommen die Leute und trauen sich gar nicht mehr, Kritik zu sagen oder wollen dir immer ein gutes Gefühl geben. Die Amerikaner zum Beispiel wollen auch immer dir ein extrem tolles Gefühl geben und sagen, wie excited und großartig du bist. Mhm. Und ich bin immer dankbar gewesen, wenn ich dann mal einen ehrlichen Ton hörte oder mal wirklich eine ehrliche Kritik oder weil du dann spürst du den Menschen halt viel stärker und vertraust dem auch mehr als dich in einem Nebel voller Lob unbeweglich zu machen.
Könnte man sagen, dass du gerne Grenzen auslotest, des Möglichen?
Sehr gerne, weil zum Beispiel ich ja wirklich noch nie betrunken war, noch keine Drogen genommen habe, außer wenn man Zucker und das schreckliche Handy mit dazu nimmt. Aber es ist wirklich etwas, was ich suche, also auch bei Konzerten zum Beispiel, das gelingt sehr selten, aber dass du wirklich dich fließen lässt. Loslässt. So, weil ich bin schon sehr kontrolliert und ich glaube, in diesen Herausforderungen liegt vielleicht auch das, dass ich selber gegen meine Kontrolle oder gegen das Festhalten etwas machen möchte, um loszulassen und dann fließen zu lassen.
Du hast gerade gesagt, du hast noch nie Drogen konsumiert, aber bist du nicht eigentlich wirklich ein lupenreiner Workaholic, Christian Friedel? Ich muss immer so ein bisschen lachen in Interviews. Da gibst du immer so offensichtliche Antworten, wenn die Leute nach deinem Ausgleich fragen, dann sagst du meine Familie. Und es stimmt ja auch, jeder, der dich kennt, weiß, du bist ein totaler Familienmensch und Dresden und deine Band und ich gehe dann in die Natur und so. Und ich frage mich aber, wann macht er denn das? Weil jetzt kommt ja schon wieder das nächste Album raus und jetzt nimmt er schon wieder 15 Kilo ab.
Ich glaube, das, was ich jetzt abnehme, mache ich jetzt Monat für Monat. Also ich mache das nicht nochmal so schnell, weil ich merke, dass mein Körper auch
verwirrt ist.
Sagt, lass es. Vor allen Dingen, als ich so stark abgenommen habe, war es echt schwer zuzunehmen, weil der Körper wirklich so sagte, nee. Aber wie auch immer, ich glaube, dass der Output manchmal doch das Bild, wie der Output entsteht, vernebelt. Also ich glaube, das ist doch, zum Beispiel habe ich jetzt eine Woche, ich sag nicht frei, weil ich wirklich jeden Tag für das neue Projekt jetzt gezoomt habe, mich vorbereitet habe, gelesen habe. Da habe ich mal ein bisschen Musik gemacht. Und trotzdem habe ich sehr viel für meine Verhältnisse Freizeit, wo ich auch einfach mal, ich gehe auch mal früh ins Bett, bin mal müde, mache Spaziergänge, gestern habe ich eine Fahrradtour gemacht. Das gibt's schon. Also es ist wirklich. und ich glaube, diese Aktivität ist etwas, was ich auch, ich habe fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich tagelang auf der Couch lümmeln würde. Aber auch das gab es. Zum Beispiel nach Corona oder als dieser Lockdown war, waren wir ja alle gezwungen, die Füße stillzuhalten. Und ich weiß auch, wie ich dann auf der Couch saß und mir die Star Wars-Folge in chronologischer Reihenfolge plus Serie angeguckt habe. Serien. Dann habe ich Eis gegessen und oder das liebe ich zum Beispiel auch extrem, mir eine Pizza zu holen, danach ein Eis zu essen und dabei einen Film zu gucken. Und dann nach einer halben Stunde einzuschlafen, weil der aber das zum Beispiel auch was, das darf ich jetzt natürlich jetzt nicht mehr so exzessiv machen, aber es gibt schon kurzum möchte ich sagen, es gibt auch diese Freiräume. Also es gibt auch diese freien Tage und die suche ich auch. So. Mhm. Also ich weiß, dass mein Vater zum Beispiel auch so ein Workaholic war und sich diese Freiräume nicht wirklich gesucht hat. So, ich habe ihn immer auch Wochenende arbeiten sehen und Karteikarten noch ausfüllen und Berichte, die man noch mit nach Hause nahm und so. Er hatte seinen Garten, den hat er auch geliebt. Das war, glaube ich, auch, aber da wurde er auch immer wieder von Gartennachbarn wegen medizinischer Sachen befragt.
Ich hab's und so weiter. Was, können Sie mal schauen.
Und also, ich glaube, das ist schon total wichtig, diese Freiräume auch zu suchen. Und wenn es nur mal 2 Tage sind und ich in dieser wunderschönen Wohnung sein kann und die einfach aus dem Fenster gucke, dann reicht das schon.
Es ist ja auch in dieser Freiberuflichkeit immer so eine Sache, was, also es ist ja auch ganz unterschiedlich, was für Leute Arbeit ist, ne? Du hast jetzt gesagt, ich habe nicht gearbeitet, ich habe nur ein paar Mails geschrieben, ein paar Meetings gehabt, ein bisschen Musik gemacht. Ist ja bei MusikerInnen auch oft so, dass sie dann so sagen, ja, ich habe jetzt echt schon wochenlang nicht geübt und dann sage ich, du hast gestern 8 Stunden Gitarre gespielt.
Ja. So. Wahnsinn. Ja.
Also es gibt schon ja auch
das Selbstverständnis, ne?
Ja.
Das ist ja auch gefährlich, ne? Weil dann irgendwann merkst du dann nicht, wenn dein Körper dann mal sagt, ist jetzt, glaube ich, gut, wenn du mal eine Pause machst oder so. Und
hast du ein familiäres Warnsystem, was dann auch mal sagt, Christian, jetzt mal gut?
Ja.
Ja. Kommt das vor?
Das absolut. Auch Freunde sozusagen, also ist ja auch Familie, aber und ist mir auch wichtig, so das auch gegenseitig, so dass man auch sagt, so du gefällst mir nicht, komme manchmal so, wenn ich im Fernsehen zu sehen bin, von meiner Schwester auch so eine Nachricht, geht's dir gut? Weil sie spürt, ich hatte zum Beispiel mal ein Interview, das war um 8 Uhr morgens oder so und ich bin wirklich wie so wenig Schlaf und ich war müde, es ging mir aber gut. An dem Tag, aber ich sah halt müde aus.
Man gewöhnt sich auch an Zustände unglaublich schnell. Ja. Das ist ja auch das nächste Ding.
Und dann, ja, das finde ich auch schön, dass es Leute gibt, die aufpassen.
Ja. Christian, meine letzte Frage ist eine Frage, die sich auf die Zukunft bezieht. Du hast ja schon verraten in Interviews, was dein nächstes großes Projekt ist. Du spielst den großen Klaus Nomi.
Mhm.
Den ikonischen Countertenor, der schon Inspiration für David Bowie gewesen ist. Und als ich mir gestern Klaus Nomi Videos angeguckt habe, habe ich gedacht, das passt so gut, das ist ja fantastisch. Also weil ich auch an Dorian gedacht habe und diese Kostümierung, die du da schon hattest und so und spitze Frisur, breite Schultern, das ist ja wieder ein absoluter Volltreffer. Hast du Lust, ein bisschen von dem Projekt zu erzählen, was da passieren wird?
Das Projekt ist, das wird der Regisseur Markus Schleinzer machen, den ich beim Weißen Band kennengelernt habe, der dort nicht nur die Kinder gecastet hat, sondern eben auch teilweise mit den Kindern an den Szenen gearbeitet hat, die sie da spielen. Und Markus, als er mich kennenlernte und so weiter und wir uns so anfreundeten, sagte er relativ früh, ich möchte mit dir ein Klaus-Nomi-Projekt machen. So.
Also es war seine Idee.
Das war seine Idee. Mhm. Und das war auch seine Initialzündung. Und dann habe ich bei einem anderen Film von ihm mitgemacht. Aber es war immer im Hinterkopf, eines Tages machen wir dieses Nomi-Projekt. Und jetzt ist das sozusagen konkret. Und zwar so konkret, dass aus der Idee, einen Film über ihn zu machen, wie auch immer dieser Film aussehen wird, weil das wird wahrscheinlich keine Biografie auch, sondern es wird in der Welt des Klaus Nomi, glaube ich, stattfinden, kam die Idee auf, eben auch noch einen zusätzlichen Theaterabend zu machen, der so eine Art auch Konzert ist und der aber auch so wie weiterführend ist, wie zusätzlich zu dem Film etwas ist. Der kann alleine für sich stehen, der Film kann alleine für sich stehen. Und aber beide Abende zusammen ergeben plötzlich nochmal so ein komplexeres Bild aus dieser Nomi-Welt. Und daran arbeiten wir gerade. Und für diesen Film muss ich natürlich abnehmen. Das ist beim Theater nicht so zwingend notwendig. Es gab schon viele etwas korpulentere Opernsänger, die auch Nomi-Arien sangen und sich in ein Kostüm quetschten. Aber für einen Film muss man schon, ist auch mein eigener Anspruch, wie gesagt, es macht ja auch etwas mit einem, will ich auch diese körperliche Verwandlung machen. Und
du darfst auch singen, wahrscheinlich.
Ich muss Gesangsunterricht jetzt wieder nehmen, denn diese Popsongs, wir haben mit der Band auch schon 3 Demos aufgenommen von Nomi Pop-Songs, aber diesen Cold-Song zum Beispiel, da kommt man nicht drum rum. Das ist die Arie, die man auch mit Klaus Nomi verbindet. Das ist ein klassischer von Purcell. Und das ist zum Beispiel nicht nur ein wunderschönes Stück Musik, es ist aber auch ein extrem schweres Stück Musik. Und das musst du mit einer guten Atmung und auch zu gucken, wie meine schon angelegte Countertenor-Stimme, denn es sagten mir unabhängig auch schon einige, der Dramaturg zum Beispiel von Dorian ist der Chefdramaturg der Frankfurter Oper und der hat gesagt, er will unbedingt mal eigentlich mit mir mal einen Countertenor-Abend machen. Und er hat schon gesagt, ich habe diese Anlagen, aber natürlich, so wie ich singe, würden sie jetzt nicht für das klassische Repertoire reichen. Also ich muss mich dem auch annähern und auch gucken, ob ich es überhaupt schaffe. Und das ist wiederum so eine Herausforderung, wo ich keine Angst vor habe, sondern eher große Neugierde. Und das ist das, woran ich jetzt eigentlich ab sofort arbeite. In dieser Woche habe ich jetzt zum Beispiel jeden Tag einen kreativen Zoom gehabt. Wir haben Ideen gesammelt, wir haben Material, was wir uns anschauen, lesen, mit dem wir uns beschäftigen.
Ist ja auch sehr früh gestorben, ne, Klaus
Nobel? Ist sehr früh gestorben und kurz vor seiner 39 ist er geworden und ist einer der ersten berühmten AIDS-Opfer geworden. Und kurz vor seinem richtigen Durchbruch weltweit, kann man eigentlich sagen, wer weiß, wo die Karriere hingegangen wäre, sozusagen, ist er eben gestorben und dadurch eben zu so einer Kultfigur gekommen. Und es gibt überhaupt noch keinen wirklichen fiktionalen Film oder keinen direkten Fiction-Film über ihn. Es gibt eine tolle Doku über ihn, aber es gibt keine wirkliche. Und es ist eine Figur, die gerade heute, wo wir uns was ist Sexualität? Was bedeutet männlich? Was sind diese Konnektierungen sozusagen? Zuschreibungen? Wie fühle ich mich? Und er als Wesen, was sozusagen überhaupt keiner Geschlechtszuordnung zuzuordnen. Es ist so ein modernes Wesen, seiner Zeit eigentlich voraus.
Ja, voll.
Und auch seine Musik, die so nicht greifbar ist, die Klassik mischt mit New Wave, das ist so eigentlich modern, dass es diese Brücke auch ins Heute hat, dass es eine fast eine Notwendigkeit gibt, einen Film über diese Figur und ein Theaterstück auch über diese Figur zu machen.
Und ich habe das Gefühl, dass man auch schemenhaft im Hintergrund Woods of Burnham auf der Bühne sehen wird.
Es wird sich nicht vermeiden lassen, sowohl im Film als auch in den Theaterstücken. Natürlich wird die Band dann mit im dem Theaterstück mit auf der Bühne stehen. Ich werde diesmal aber nicht alleine sein. Es wird nicht so ein Abend sein, den wir ja auch oft haben, dass ich den Spielpart alleine übernehme. Sondern es wird da auch Unterstützung geben, wie die aussieht, in welcher, da sind wir gerade noch an der Konzeption. Aber das ist das Projekt, was uns ja das nächste Jahr über so intensiv in Beschlag nehmen wird, dass wir auch einmal mit unserem Festival aussetzen werden.
Okay.
Und vielleicht mit unserem Come to the Woods Festival dann so einen Zweijahresrhythmus machen.
Ich freue mich sehr drauf.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Bin gespannt, was du sagst.
Lieber Christian, es war eine so große Freude, mit dir zu sprechen.
Es war mir ebenfalls eine riesengroße Freude. Und es ist toll, wenn man jemanden schon so lange kennt.
Ja.
Da kommt man nicht drum rum. Man muss dann auch ehrlich sein. Ja.
Ich hab den Zeitpunkt ja abgepasst. Du machst ja gerade so eine Saftkur.
Ja.
Um wieder in Topform zu kommen. Und
um erstmal den ersten Schritt zu machen. Ich habe jetzt aber gelesen, dass eine Saftkur gesundheitlich nicht. Also, aber für mich hat die Saftkur sich gelohnt, nach dieser stressigen Zeit, die ich jetzt hatte, einfach mal zur Ruhe zu kommen und nicht mich zu disziplinieren. Das ist etwas, ja, wo ich mich durch so eine Ausnahmeernährung zwinge. Und ab morgen werde ich aber wieder schönes, gedünstetes Gemüse, eine gesunde, ausgewogene Ernährung versuchen, in meinen Alltag zu übernehmen.
Aber ich komme natürlich heute am letzten Fastentag, wo du vollkommen destabilisiert mir einfach alles erzählt hast aus
ja,
deinem Innenleben.
Alles. Ich konnte gar nicht anders.
Ich danke dir, Christian.
Dankeschön. Danke dir.
Und das war sie auch schon, die aktuelle Folge von The Other You. Ich hoffe, sie hat euch Freude gemacht und ihr lauft jetzt sofort los, um euch alle Filme von Christian anzuschauen, so ihr sie noch nicht kennt. Ansonsten verlinke ich wie immer alle Infos zu meinem Gast und alle Quellen zur Folge in den Shownotes und würde mich total freuen, wenn ihr Lust habt, den Podcast auf Spotify zu bewerten oder sogar eine kleine Review
auf Apple Podcasts zu schreiben. Das hilft diesem No-Budget-Herzensprojekt sehr, damit es von möglichst vielen Menschen gehört werden kann. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Alles Liebe, Yanda.